Nach einer etwas längeren Pause sind wir wieder zurück mit dem Dorfkino-Podcast mit mir, dem Felix und dem lieben
Tim.
Heute reden wir über aktuelle Kino-Highlights wie Findet Dory, Doctor Strange und Angriff der Killer-Tomaten. Bis gleich.
Das ist nur schwer zu toppen, doch Felix hat noch etwas viel Seltsameres gesehen, gell?
Ja, und zwar Stranger Things, die erste Staffel, es gibt bisher nur eine auf Netflix, ist schon wieder ein bisschen her, aber ich weiß immer noch, dass es sehr, sehr gut war. Stranger Things ist eine Drama-Horror-Mystery-Serie.
80er.
Die sich im Stile der 80er wägt, aber heutzutage gedreht wurde. Und es geht darum, dass ja vier Jungs im Keller ein Brettspiel spielen.
Der Anfang. Es geht darum, dass vier Jungs im Keller so...
Hört sich erstmal nach was anderem an, ich weiß.
Und dann kommt der Polizist von nebenan und ein Junge verschwindet. Was in Wirklichkeit sogar passiert.
Ja, also es verschwindet ein Junge auf dem Nachhauseweg.
Und das Dorf macht sich auf, das Kind zu suchen.
Genau. Und niemand weiß warum und das ist ganz schön strange.
Warum suchen wir den Jungen überhaupt? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich kenne den gar nicht.
Es gibt insgesamt, warte, da muss ich jetzt nochmal genau nachschauen, ich glaube, es sind 8 Folgen in der ersten Staffel, wenn ich mich nicht täusche, wahrscheinlich täusche ich mich nämlich, es sind, Achtung, Achtung, Highlight, 8 Folgen, ich lag richtig.
Achtung.
8 Folgen gibt es in der ersten Staffel. Eine zweite Staffel wird auf jeden Fall kommen, ist schon confirmed und ja, ich muss sagen, eine verdammt gute Mystery-Serie, wer sich da auch nur ansatzweise für interessiert, schaut sie an, sie ist wirklich gut, sie ist am Anfang etwas behäbig und langsam, aber ab Folge 4 nimmt die richtig Fahrt auf und die letzten Folgen sind wirklich, wirklich gut und das erste Mal seit langem endlich wieder gute und keine nervigen Kinderschauspieler. Die machen ihren Job wirklich, wirklich gut.
Vor allem dieser fast Behinderte.
Ja, also ey, diese...
Was hat der eigentlich? Schlechte Zähne.
Ich glaube, der hat einfach wirklich nur schlechte Zähne.
Da gibt es nämlich so einen fetten kleinen Jungen, der hat irgendwie die Superzahnlücke und man weiß nicht genau, ob er behindert ist oder nicht, aber er ist super cool.
Ja, die sind eigentlich alle super cool.
Also ohne Witz, das klingt jetzt blöd, aber es ist super ungewöhnlich, dass in Serien die behinderten Kinder cool sind.
Ja, aber ich glaube nicht mal, dass er behindert ist.
Nein, aber würdest du ihn als das 0815-Kind bezeichnen? Nö. Auch nicht. Also...
Ja, aber wow, wenn man nicht 0815 ist, ist man behindert.
Das meine ich nicht, aber... also behindert heißt ja nicht normal.
Wow. Lassen wir das einfach, sonst wird
ganz
viele Beschwerden.
Man kann es nicht nett... Na, fuck it, egal. Na, halt die Fresse, Junge.
So, nachdem wir unseren kurzen Streit beendet haben, geht es weiter mit The Devil's Double. Den hast du gesehen, ein Film aus dem Jahre 2011. Erzähl uns doch mal etwas darüber.
Er ist nicht nur aus 2011, sondern auch aus den Niederlanden.
Wow.
Hätte ich gar nicht gedacht. Also in The Devil's Double geht's um Saddam Husseins Sohn, der jemanden engagiert, ein Double von ihm zu werden. Mit OP und Verhaltenstraining und was auch immer und allem. Er darf den Lifestyle von Saddam Hussein leben, aber muss halt zu manchen offiziellen Gelegenheiten hin, also zum Beispiel um die Truppen wieder auf Kurs zu bringen, zu irgendwelchen offiziellen Feiern, Festen etc., damit der eigentliche Saddam Husseins Sohn, das ist übrigens sein Name, Saddam Husseins Sohn,
okay.
Damit der richtig viel koksen kann und kleine Mädchen flexen kann, ne?
So. Und der Film ist gut, schlecht?
Der ist verdammt geil, also
ist der,
das klingt irgendwie komisch, wenn's...
Aber ist der lustig?
Nee, er ist eher erschreckend, also Saddam Husseins Sohn ist wirklich ein Hurensohn gewesen, also...
Okay, also ist das eine Biografie?
Nee, das ist ein... Ja, es ist...
So Biopic-mäßig?
Ja, auch nicht wirklich. Es wirkt so ein bisschen wie... Also es ist so viel Biografie, wie 8 Mile eine Biografie ist.
Okay. Ja, das ist doch ungefähr ein ganz guter Vergleich.
Ja.
Aber der Film hat dir gefallen.
Ja, und er ist super gruselig. Also nicht gruselig im Sinne von Angsteinflößen, sondern er ist verstörend.
Okay.
Weil man... Es war halt wirklich so und es ist halt... Also die Situation, in die der Protagonist ist, die ist halt wirklich zum Kotzen. Also.
Okay,
klar. Das ist nicht cool, ne?
So, ein auch erschreckender Film, den ich gesehen habe und der mich einfach komplett umgehauen hat. Ich denke heute
ab. Sextape von dir.
Ja, die sind immer gut. Geht's um Nightcrawler. Jede Nacht hat ihren Preis. Und zwar ist es ein Film mit Jake Gyllenhaal. Und es geht darum, dass er so ein bisschen, ja, auf Jobsuche ist und irgendwie nicht wirklich was findet, was ihm Spaß macht, wofür er qualifiziert genug ist. Und dann bekommt er mit, dass bei einem Unfall jemand da ist, der das Ganze einfach filmt. Und er ist so ein bisschen schockiert darüber, okay, warum filmt er das jetzt? Und sieht es dann morgens in den Nachrichten und merkt, okay, das ist wohl ein Business, dass man einen Unfall filmt. Der verkauft es wohl an diese, ja, Nachrichtenagentur. Und geht dann einfach, kauft sich eine Kamera und geht dann zu so einer Nachrichtenagentur hin und sagt, okay, ich kann euch was geben, irgendwie für so einen extrem niedrigen Preis. Und die sagen, jo, boah, schau mal. Und der sucht sich dann jemanden, der bei ihm ein Praktikum macht. Er tut nämlich so, als wäre das eine große Agentur, die er hat. Und das ist, er gibt ihm halt so voll wenig Geld, aber das ist irgendwie so ein Inder, der keine Aufenthaltserlaubnis hat und so weiter. Und er sagt halt,
ja, im Inder kann man immer wenig Geld geben.
Das macht der, der sagt halt, okay, bevor ich lieber gar nichts habe, mache ich halt das, ja, obwohl es ein Scheißjob ist. Und er tut halt so, als wäre er so voll der krasse Typ, der sich so voll mit Videos und so weiter auskennt. Das ist aber die ganze Zeit so ganz schleimig und eklig irgendwie vom Typ her, also Jake Gyllenhaal. Und ja, er filmt dann halt Unfälle und das Ding ist halt, in seiner Gegend gibt es aber schon Leute, die das machen und da entsteht dadurch so ein kleiner Revierkampf. Und er merkt halt, okay, je krasser die Sache ist, die ich filme, desto eher wollen es die Nachrichtensender kaufen und desto mehr Geld verdiene ich damit. Und dann fängt er halt an,
auch schon Unfälle zu inszenieren wahrscheinlich, oder?
Also das
verursachen.
Das passiert auch, aber er ist auch einfach vor der Polizei am Unfallort und er ruft halt nicht eben gleich die Polizei, sondern filmt erstmal alles und so weiter. Und es wird halt einfach immer krasser. Und du erkennst sozusagen, wie er immer weiter in diese menschlichen Abgründe hineindriftet. Und es aber eigentlich sozusagen beruflich für ihn immer besser läuft. Und er ist halt so ein Arschloch. Und das war mal wieder schön zu sehen. Ein Film, wo der Protagonist ein Arschloch ist, der auch nicht irgendwie noch sympathisch gemacht wird. Der ist einfach ein Arschloch.
Wie bei American Psycho, oder?
Genau. Okay. Also, oder auch bei Breaking Bad, weil Walter White ist ja auch oft ein Arschloch, aber er ist halt trotzdem noch irgendwie sympathisch. Das ist halt er halt nicht. Er ist einfach nicht sympathisch. Und der lief nur relativ kurz im Kino, leider. Aber ich kann euch den auf jeden Fall empfehlen. Das ist kein Film, bei dem ihr jetzt danach sagt, geile Scheiße, jetzt habe ich Bock irgendwie was Tolles zu machen, sondern der zieht einen halt ein bisschen runter, aber der ist wirklich, wirklich gut. Und was sie da kameratechnisch auf die Beine stellen teilweise, das sind tolle Bilder dabei. Auch die Nachtszenen, die sehen alle super aus. Jake Gyllenhaal spielt das fantastisch. Und der ist auch einfach als komplettes Paket. Der geht 2 Stunden, es fühlt sich nicht wie 2 Stunden an. Der ist einfach wirklich gut. Der zieht einen in den an, der ist spannend. Ja, irgendwie Menschen verachtend ein bisschen, aber ist ein sehr, sehr guter Film. Also hat mich sehr positiv überrascht. Also 7,9 bei IMDb, das ist für mich eine volle 8. Nightcrawler. Ganz, ganz große Empfehlung von mir. Sehr, sehr guter Film. Ich war positiv überrascht.
Es ist ja oft so, dass diese ganzen Filme, die, sagen wir mal, sehr menschenverachtend sind, die halt Leute diskriminieren, also Hostel zum Beispiel, Leute, die gefoltert werden, die Filme sind immer erfolgreich.
Ja, der war aber leider nicht erfolgreich, das ist das Traurige.
Oh, schade.
Also in Deutschland nicht, ich weiß nicht, wie es in den USA
war. Der nächste Film war allerdings extremst erfolgreich, und zwar Scary Movie, gedreht oder rausgekommen im Jahr 2000.
Den hast du gesehen, aber du hast sogar Teil 1 bis 4 gesehen.
Ja, alle.
Alle. Aber gut, den 5. kann man vernachlässigen, da hast du schon recht.
Ja.
Der.
Ich habe den nie gesehen. Ich hab
die erste halbe Stunde gesehen und dann habe ich ausgemacht und war da, mit dieser Entscheidung lebe ich heute auch noch glücklich. Ich glaube, es war eine gute.
Mein Dad kam vor ein paar Tagen zu mir und meinte so, ey, ich habe jetzt Paranormal Activity 5 aufgenommen, so. Ja, lass den gucken, richtig cool, so lass den gucken. Nee, ich weiß nicht, ich habe nur schlechte Sachen darüber gehört. Nein, wir gucken den jetzt. Fangen so an nach so 10 Minuten, das ist mega scheiße, so. Oder? Ich weiß schon gar nicht mehr, worum es ging, ich habe schon wieder vergessen.
Ja. Ja, aber egal. Was ist denn mit den Teilen 1 bis 4?
Also Scary Movie 1 ist mit Abstand der beste, meiner Meinung nach. Da geht es darum, dass die ganzen Leute, die dort sind, es geht halt um Leute auf der Highschool, die sind, ich weiß gar nicht, das war der erste, genau, das war der mit Doofy, gell?
Mhm.
Genau. Das sind halt Leute auf der Highschool so, und da gibt's halt den Mörder. Und
also sie verarschen eigentlich bekannte Horrorfilme.
Genau, aber halt in ihrer eigenen Geschichte so ein bisschen, die halt aber meistens extremst abstrus ist. Also die Geschichte hinten dran ist eigentlich zu vernachlässigen, aber es ist halt sehr, sehr lustig. Vor allem, wenn man die ganzen Filmreferenzen dann irgendwann kennt und die halt wiedererkennt vor allem. Das
ja, lustig. Wenn man die echten Horrorfilme dazu kennt.
Und es ist so schön, so schlecht gut gedreht. Also es ist, die spielen so gut schlecht.
Ja, es ist halt Trash, aber es ist guter Trash.
Ja.
Ja, also Scary Movie 1 aus 4 kann man immer machen.
Ja, gut.
Oder?
Ja, man kann nicht arg viel mehr darüber sagen. Es gibt halt ein paar sehr lustige Sachen. Und die Namen sind zum Beispiel lustig. So der härteste Stoner dort heißt Shorty. Das ist ja auch okay.
So, dann habe ich einen Film gesehen, der mich auch sehr überrascht hat.
Lol.
Und zwar geht es
ganz kurz, wir sind gerade auf IMDb und da gab es gerade einen Eintrag für den Film Bube, Dame, Hörig. Ist das ein Porno? Lass es mal nachgucken kurz. Wäre ja super lustig.
Okay, ja. So, jetzt habt ihr diese tolle Situation im Podcast, wo wir irgendwas nachschauen.
Ja, wir verlinken das für euch, aber jetzt, ihr kriegt
Bube, Dame,
von 1996.
Das ist eine Gameshow gewesen. Im Fernsehen. Von 1996 bis 1999. Mit Barbara Schöneberger.
What? Ja, scroll mal kurz runter. Gibt's da irgendwie mehr noch?
Nee, da gibt's nicht mehr dazu. Lief wohl im deutschen Fernsehen. Okay. Keine Ahnung.
Nicht weiter erwähnenswert.
So, dann geht's jetzt um einen Film von 1998. Und zwar geht's um Bube, Dame, König, Gras. Also es heißt ja Bube, Dame, König, Ass. Und deswegen haben sie bei Bube, Dame, König, Gras das AS groß geschrieben. Soweit zum Titel. Es geht darum, ja, das ist ein bisschen schwer zusammenzufassen, weil es geht um ganz viele kleine, was heißt, ja, es sind doch einige kleine Gangstergruppen, die halt alle verschiedene Interessen haben. Die einen wollen jetzt irgendwie, also der eine verliert, okay, sorry, es ist eine Freundesgruppe und die haben jetzt ein bisschen Geld zusammengesammelt. Und der eine von denen ist ein ziemlich, ziemlich guter Pokerspieler. Und die sagen, okay, wir geben dir jetzt alles Geld, was wir haben. Und du gehst zu so einem illegalen Pokerspiel und holst uns da einfach Gewinn raus. Wir haben jetzt irgendwie 100.000 und er geht zu diesem Pokerspiel und er verliert das ganze Geld. Und dann haben die Schulden bei dem einen Typ. Und um diese Schulden wiederzubekommen, müssen sie halt was Kriminelles machen. Und dann passiert halt sehr viele lustige Sachen, weil es viele von diesen kleinen Gruppen gibt, die gerade was Kriminelles machen. Und das hängt alles zusammen. Und es ist wirklich, wirklich lustig. Und es ist eine gute Besetzung. Also unter anderem Jason Statham, der hier mal nicht der ultra krasse Haut-drauf-Typ ist. Es ist ein sehr, sehr lustiger Film. Er hat schöne Action-Szenen. Das Finale ist genial. Also das Ende des Films ist wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Ein verdammt lustiger Film, den kann man auf jeden Fall machen. Geht 1 Stunde 45. Leute, ich kann euch den nur empfehlen, wenn ihr ansatzweise irgendwie Lust auf einen, ja, Gangsterfilm lustig habt, der aber komplett verstrickt ist und bei dem das Ende nur noch gut ist, dann schaut euch den an. Der hat 8,2 auf IMDb, das kann ich so nur unterschreiben. Bube, Dame, König, Gras, das Alter sieht man dem auch nicht unbedingt an. Sehr, sehr guter Film. Macht Spaß.
So, und ich habe jetzt noch Bube, Dame, Hörig mal noch gegoogelt. Offenbar gab es davon 700 Folgen, weil die täglich ausgestrahlt wurden. Also jeden Tag wurde eine Folge gedreht und die wurde live halt gesendet über 3 Jahre. Und davon gab es halt irgendwie 730 Folgen, aber keiner weiß irgendwie arg viel darüber. Okay. Also es ist ein total kompliziertes System mit irgendwelchen Karten und irgendwelchen Schätzspielen, also zum Beispiel die Team 1 kriegt eine Schätzfrage gestellt und die anderen müssen sagen, ob das Ergebnis höher oder niedriger ist. So, und das ist irgendwie super kompliziert.
Okay.
Und war aber anscheinend auch nicht besonders erfolgreich. Aber deswegen wurden 730 Folgen.
Ja. Ja. Dann hast du gesehen Narcos Staffel 1. Dazu noch kurz muss ich sagen, ich habe die ersten beiden Folgen gesehen. Die waren rein filmisch gut gemacht. Nichts Besonderes, aber gut gemacht. Allerdings hat mich die Geschichte jetzt nicht unbedingt so überzeugt, als ich mir jetzt gedacht habe, ja, schaue ich mir noch die ganze Staffel an. Das war bei dir am Anfang auch so, jetzt hast du es aber getan und da würde ich jetzt sehr, sehr gerne deine Meinung zu hören zu Narcos.
Also, das war bei mir auch so ähnlich. Ich hab die Serie angefangen und habe so bis Folge 4 geguckt, da hatte ich keinen Bock mehr, aber dann dachte ich so, es gibt ganz schön viele Memes gerade auf 9gag dazu. So, es gibt gerade ganz schön viele sagen wir mal, Internetreferenzen dazu. Und dann dachte ich, ach komm, das muss ich dir nochmal geben. Muss mal gucken, wo die alle herkommen. Und dann habe ich halt weitergeguckt und habe die erste Staffel fertig geguckt. Und am Ende war das Ende erstaunlich schnell da. Also ich habe nicht erwartet, dass es mich irgendwann wieder so packt. Ich habe an einem Tag halt durchgeguckt und das ist sehr cool geworden am Ende. Also es macht irgendwann so einen Sprung. Also es läuft halt so, in der ersten Folge macht er halt, also kommt halt
raus. Also es geht um Pablo Escobar.
Ja genau, Pablo Escobar macht halt mit seinem Mini-Drogen-Imperium noch halt so ein paar Millionen so. In der zweiten Folge halt holt er sich andere Gangsterbosse dazu, macht halt ein paar Millionen mehr. So, und dann will er halt Präsident von Kolumbien werden und kriegt es auch fast hin. Und er wird, also es kommt halt irgendwann raus, dass er halt eigentlich super genial ist. Und er ist extrem gut in dem, was er macht. Also Leute umbringen und Geld scheffeln. So. Und was ich halt heftig fand, ist, die ganzen Schauspieler müssen halt auch Spanisch reden in den meisten Szenen. Einfach weil wenn die Urkolumbianer miteinander reden, dann reden die halt auf Spanisch und nicht auf Englisch. So. Und Wagner Moura, das ist der Schauspieler von Pablo Escobar, der hat halt wirklich Spanisch gelernt für diese Rolle. Und zwar komplett. Der kann halt jetzt fließend Spanisch. Das ist schon halt heftig eigentlich.
Ja, das ist krass.
Und ich weiß nicht, es hat stellenweise Szenen, die halt wirklich unangenehm zu sehen sind, die halt wirklich, wirklich eklig sind.
Okay.
Zum Beispiel irgendwie, der eine Drogenboss hat halt einen Sohn und der wird halt in seiner Villa halt irgendwie gebastelt von der DEA und flieht halt in einem Wagen mit seinem Sohn drin. Und er hockt, glaube ich, auf dem Beifahrersitz und schießt halt auf den Polizeihelikopter mit einer normalen Pistole so. Und der Sohn fährt halt so. Und dann haben sie aber halt in diesem Helikopter ein Sturmgewehr drin. Und die fangen halt an, auf diesen Wagen zu schießen, halt um auf den Motorblock zu treffen. So, dann hält der Wagen an, dann wird halt rangezoomt und der Junge hat halt, ganzer Kopf ist geplatzt. So.
Okay, krass.
Der hat dann einfach einen Headshot bekommen so. Und der Sohn, der Vater so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Sohn, geht's dir gut? Und der Sohn so... So, ist halt gerade am Sterben. Beziehungsweise wahrscheinlich sofort tot, keine Ahnung.
Ja.
Aber super heftig. Oder der eine, so der Typ hat sich einfach einen Raketenwerfer gekauft. So, und dann kommt so die und er so, schießt so eine Rakete da rein und dann haut es halt irgendwie einen Typen komplett ins Nirvana.
Okay, krass.
Also es gibt schon ein paar Szenen, die optisch sehr, sehr unangenehm sind, aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß zu gucken. Einfach, weil die Charaktere... ich sag mal, sich treu bleiben. Also es gibt dann halt Charaktere, die sind von Anfang an durchtrieben so und die wechseln dann dauernd die Seiten. Dann gibt's Charaktere, die halt immer sagen, okay, fuck it, wir wollen das hier jetzt schaffen, so scheiß auf die Regeln. Und das ziehen sie auch komplett durch so. Und dann, es ist sehr, sehr nett zu gucken. Okay. Kann man sich mal geben. Ich weiß nicht, ob zweite Staffel ist schon draußen?
Ist confirmed auf jeden Fall.
Okay, ja.
Wird kommen. So, dann habe ich einen Film gesehen, der mich auch positiv überrascht hat. Also viele positive Überraschungen bisher dabei. Ich sag dir, es kommt auch noch was anderes. Und zwar habe ich Der Marsianer gesehen.
Mit dem Typen, der andauernd gerettet werden muss.
Genau, nämlich Matt fucking Damon. Und ja, es geht darum, dass es eine Mars-Expedition gibt. Und auf dieser Mars-Expedition gibt es aber ein kleines, ja, Malheur. Und die wollen alle nach Hause fliegen und er hat aber irgendwie die Funkverbindung verloren, weil er liegt da irgendwo rum, ohnmächtig. Und die können ihn nicht mehr retten, weil es kommt ein Sandsturm auf dem Mars, der jetzt gerade zu krass ist. Und dann fliegen sie weg und jeder denkt, er ist tot. Und er wacht dann irgendwie auf und kann sich irgendwie gerade noch so retten, zurück zur Basis. Und ist dann eben in dieser Basis und fängt dann an, ein Videotagebuch aufzunehmen. So, ja, hi, ich bin jetzt hier, ich bin noch am Leben, die anderen sind weg, wegen dem Sandsturm und ja, wenn ich jetzt irgendwie die NASA kontaktieren will, das geht nicht, weil die technischen Geräte sind hier irgendwie ein bisschen am Arsch und es dauert irgendwie 300 Tage, bevor ich sie kontaktieren kann. Ich habe gerade mal durchgerechnet, ich habe jetzt noch Essen für 150 Tage, irgendwas muss ich machen. Und dann fängt er halt an, sich so ein kleines, nicht Planetarium war falsch, mit Pflanzen. Der macht sich hier so...
Einen Garten.
So, ja, sozusagen wie ein Garten baut er sich. Er schafft es,
dass
er...
Aquarium für Pflanzen.
Genau. Er schafft es, dass er frisches Wasser hat und so weiter. Und er muss es aber dann halt schon portionieren, sodass er auch lang genug überlebt. Und irgendwann, und das ist jetzt gar nicht so lange drin, das ist jetzt auch kein Spoiler, das sieht man auch schon im Trailer, merken die halt, oh, wow, der lebt. Woo, krass. Und wie bekommen wir den jetzt wieder zurück? Weil eine Mars-Mission ist scheiße teuer. Wir können jetzt nicht einfach nochmal Leute da hinschicken, nur damit die den wieder abholen. Das lohnt sich einfach rein geldtechnisch nicht. Und es denken eher, dass er tot ist. Weil das haben wir der Öffentlichkeit noch nicht gesagt. Und ja, so geht dann die Story weiter. Und der Film ist einigermaßen spannend. Hält sich sogar ein bisschen in Grenzen, die Spannung. Aber der ist witzig. Der ist verdammt witzig. Das hätte ich nicht gedacht.
Hat er so eine Optik wie Interstellar? Nur in Rot?
Nee, gar nicht mal.
Das denkt man, war ja ziemlich blaulastig.
Naja, man denkt...
Der müsste ja rot...
Ja, ein bisschen rotlastig, ja. Okay. Man denkt die ganze Zeit, okay, ja, jetzt wird's hier so ultra krass und alles, aber der ist einfach wirklich witzig und Matt Damon ist witziger, als ich gedacht habe. Es ist halt, er muss halt auf diesem Mars sozusagen, sieht man ihn immer alleine. Und die Videotagebücher, die er aufnimmt, er ist einfach fucking funny. Also, wenn er da irgendwie was erzählt, das ist wirklich, wirklich gut. Und... Man muss sagen, das Ende, was da dann passiert, Ja, man, es ist halt immer so dieses Ding bei den Space...
entzündet sich an.
Nee, bei den Space-Sachen, wie er dann gerettet wird, da denkt man natürlich immer, das ist ein bisschen unrealistisch, aber...
Sie schießen so einen riesigen Haken auf den Mars.
Nee, Achtung.
Sie bauen einen gigantischen Fahrstuhl.
Achtung, Spoiler. Er ist halt sozusagen dann im freien Weltraum und muss zu der Station von denen und die...
Also furzt er.
Nee,
also er
nimmt
aus.
Er nimmt seinen Handschuh ab und oder er sticht sich irgendwie in den Handschuh und die Luft, die aus dem Handschuh kommt, mit der manövriert er sich dann dahin. Weil die Luft
jetzt rausschießt. Ab.
Nee, tut sie halt nicht.
Deine Hand explodiert.
Nein, alles ist gut. Er schafft's. Und das ist halt.
Also eine Erkältung, wenn er ankommt.
Das kann gut sein. Also er wird in so Handtücher gewickelt, weil ihm kalt ist.
Ja. Boah, du alter Matt, du warst gerade 3 Jahre auf dem Mars, alles okay mit dir? Ja, könnt ihr mir ein Handtuch geben, so? Meine Handtücher waren ein bisschen dreckig, so. Nee. Ja, hier hast du zwei Handtücher, schön, dass wir dich wieder haben, du als einziger Überlebender vom Mars. Hey, danke für die Handtücher.
Ja, also es ist, macht aber trotzdem Spaß. Es ist ein trotzdem guter Film und das Finale ist jetzt auch nicht so bei den Haaren herbeigezogen, dass man sich denkt, okay, what the fuck. Es ist ein bisschen bei den Haaren herbeigezogen, aber es geht. Und es macht den Film nicht kaputt. Es ist immer trotzdem noch ein sehr, sehr lustiger Film. Man sollte, also erwarte ich jetzt nicht, dass es die ganze Zeit Comedy ist. Der ist schon ernst, aber Matt Damon ist lustiger, als man es erwartet. So ist es einfach. Der Marsianer hat mich positiv überrascht. 8,0 bei IMDb. Kann ich auch hier wieder komplett unterschreiben. Geht 2,5 Stunden. Fühlt sich auch hier wieder nicht so an. Mann, ich habe viel zu viele gute Filme gesehen.
Nee, stimmt nicht. Da kommen vielleicht noch welche. Du würdest so einen Film, also dann so einen grünen Filter drüber legen und ihm die ganze Zeit so eine Maske geben und dann heißt es der Masimoto.
Wow.
Und er rappt die ganze Zeit in seinem Videotagebuch. Wäre ja super dumm.
Okay. Dann hast du gesehen Fate Stay Night. Ein Anime.
Ja, und ganz ehrlich, das ist mit der bestaussehende Anime, den ich je gesehen habe. Also der ist optisch unglaublich geil. Er ist leider nicht weitergeführt worden, weil er ist halt von der Story nicht so arg geil. Aber es geht halt darum, dass es im Prinzip einen heiligen Krieg gibt um den Heiligen Gral, der aber vom Heiligen Gral initiiert ist. Und okay. Zwar ist es so, dass dieser Heilige Gral im Prinzip, ich sag mal, eine Entität ist, die halt... Leute auswählt, das sind die Masters und die können gefallene Helden wiederbeleben. Also die summonen halt irgendein Vieh so und das ist halt irgendein gefallener Held. Irgendjemand, der in der Vergangenheit kampftechnisch richtig krass war. So, und da gibt es halt verschiedene Klassen. Da gibt es die Archer, Lancer, Bowmen etc. So gibt es verschiedene Leute. Berserker zum Beispiel und die können die halt auch so ein bisschen verbessern. Je stärker der Magier ist, also je stärker der Master ist, desto besser. Und eigentlich ist es so, du darfst als Master, wenn du gegen einen anderen Master kämpfst, auf keinen Fall irgendwelche Zivilisten mit einbeziehen. Aber irgendwie ist es gerade so, dass es irgendjemanden gibt, der gerade total insane wird und einfach anfängt, Leute abzuschlachten. Weil du kannst die Lebensenergie von normalen Sterblichen opfern, um deinen Servant stärker zu machen.
Okay. So,
und es gibt halt irgendwie, also der Servant ist dir hörig, allerdings kann er auch Sachen verweigern, aber dafür gibt es halt 3 Beschwörerzauber und dann sagst du, ich befehle dir das und das zu machen so und dann ist der Beschwörerzauber weg und wenn du alle 3 weg hast, dann gehört er dir nicht mehr. So, das heißt, du solltest gucken, dass alle 3 Beschwörerzauber da sind und du kannst, um dein eigenes Leben zu retten, deinen Servant an einen anderen Master abgeben, sodass der sein Leben verschont, was aber natürlich nicht garantiert ist. Und du kannst in die Kirche gehen, die der Heilige Gral aufgebaut hat, um sozusagen den Rest des Krieges abzuwarten für den Fall, dass du deinen Servant verloren hast oder halt einfach nicht mehr weiterkämpfen willst. So, und dann kannst du halt nicht mehr weiterkämpfen, aber du bist dort beschützt, im Idealfall. Und da läuft halt jetzt nach und nach alles aus dem Ruder und 2 Master verbünden sich, um sozusagen einfach erstmal zu überleben, weil das halt viel zu krass ist dort. Und das ist schon, es sieht halt unglaublich geil aus. Also die Kampfszenen sind wahnsinnig gut.
Und es gibt jetzt 1 Staffel?
Offenbar.
Okay, und ist die Geschichte dann abgeschlossen oder nicht?
Weiß ich nicht. ich glaube, es geht theoretisch weiter. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich cool. Also man kann es sich mal angucken. Es ist auch, eine Folge reicht eigentlich schon manchmal. Also die kann man folgenweise gucken. Das ist nicht so eine Serie, die du durchsuchtest, weil meistens ist es so, dass wie so eine Mini-Geschichte erzählt wird. Das ist ganz cool.
Okay, dann komme ich jetzt zu einem Film, der vor kurzem im Kino war und ein Remake von einem Film ist aus den 60ern. Und zwar geht es um Die glorreichen 7, ein Western. Ja, ich habe mich einigermaßen drauf gefreut, weil ich habe gedacht, okay, endlich mal wieder ein Western. Ich habe ja leider The Hateful Eight verpasst, den hole ich auch noch nach.
Stell dir mal vor, es gibt einen Film, der heißt Die glorreichen Alle und es geht um so ein komplettes Land.
Okay.
Die glorreichen Deutschen und das ist dann so ein,
wow.
Das ist dann so ein Nazi-Film, wie alle mit Pferden anfangen, Leute abzuschlachten.
Okay, weird. Jedenfalls ist Die glorreichen Sieben ein Western-Film und Chris Pratt spielt die Hauptrolle zusammen mit Denzel Washington.
Ist dir schon aufgefallen, dass er eigentlich knusprige Ratte heißt? Crisp Rat?
Okay, ja. Ethan Hawke spielt auch eine der Hauptrollen. Also wie gesagt, die sieben Hauptrollen sind gut besetzt. Und zwar geht es darum, dass es einen, ja, Bösewicht gibt in der Nachbarschaft sozusagen. Und der, es sind noch so ganz viele kleine Dörfer und der geht eben in die kleinen Dörfer und sagt, ich gebe euch hier irgendwie, also voll wenig Geld und dafür gebt ihr mir euer Dorf, weil der will das ganze Land haben, um die Minen, wo es Silber und Gold gibt, eben für sich zu haben und noch reicher zu werden. Und die Leute sagen natürlich, okay, für das wenige Geld gehen wir hier nicht weg. Wir leben hier, wir haben hier unser Zuhause aufgebaut. Das ist unser Dorf, wir gehen hier nicht weg. Und er sagt, okay, ihr habt eine Woche Zeit, euch zu entscheiden. Entweder ihr nehmt meine 3 Cent oder ich bringe euch alle um oder fackel euer Dorf ab. Und ja, die sind jetzt eben in diesem einen Dorf und während er das, er geht also noch hin zu den Leuten in die Kirche, weil zu der Zeit waren noch alle Leute in der Kirche, er geht in diese Kirche rein mit seinen ganzen krassen Typen, die er bei sich hat und sagt es halt und einer sagt so, ey, das kannst du doch nicht machen und so weiter und wehrt sich dagegen und der wird halt vor aller Augen umgebracht und
erschossen oder so richtig cool umgebracht so?
Er wird erschossen.
Ja.
Und seine Frau ist halt dezent down deswegen und die schwört auf Rache und die Frau sucht dann eben jetzt einen, der ihr hilft und der erste davon ist Denzel Washington und der trifft dann auf Chris Pratt und so weiter und so weiter und dann haben sie eben irgendwann diese sieben zusammen.
So wie The Ridiculous Six?
Ja, nur, ist schon besser. jedenfalls haben sie irgendwann diese sieben zusammen und coachen dann sozusagen das ganze Dorf, um jetzt gegen den Bösewicht zu kämpfen. Und ja, der Film erfüllt jedes Western-Klischee.
Ist aber geil eigentlich, oder?
Der Film, ich sag's auch...
Ist es in der Wüste oder ist es in der Prärie? Oder?
Prärie, so. Nee. Also nicht ganz.
So grün?
Ist es schon grün, ja.
Okay.
Man muss auch dazu sagen, als ich würde den Film nur Leuten empfehlen, die Western mögen. Weil wenn du keine Western magst, ist es ein Film, der Längen hat, der ein okayes Finale hat, der ganz gute Schauspieler hat, der jetzt keine spannenden Dialoge hat, der ist okay. Als Western-Fan, der sieht verdammt gut aus, er erfüllt halt jedes Western-Klischee, was halt für einen Western-Fan auch irgendwie geil ist, da gibt's halt alles. Da gibt's, am Anfang läuft ein Totengräber durchs Bild, wie die Saloontür aufschwingt, man sieht erst nicht, man sieht erst nur die Umrisse von ihm und dann tritt er ins Licht. Die coolen Schießereien, wie cool sie ihr Feuerwasser trinken und so weiter. Es sind halt wirklich alle Klischees erfüllt. Der ist ab und zu mal ganz witzig, aber dann doch recht ernst. Und er läuft halt auf dieses eine Finale raus, das baut er auch ganz schön lange auf. Und da hat er auch leider seine Länge in der Mitte, weil es zu lange dauert, bis es zu diesem Finale kommt. Und das Finale geht aber auch eine halbe Stunde. Da ist halt eine halbe Stunde lang einfach Abschlachterei.
So wie bei Herr der Ringe 3, wo die letzte Stunde nur Schlacht ist?
Ja, nur dass es halt hier einfach nicht ganz so cool ist. Und ja, mir ging es ehrlich gesagt ein bisschen zu lange. Ich habe gedacht, ah, okay, jetzt ist jeder tot. Ah, nee, da leben noch 5. Ah, jetzt kämpfen die nochmal gegen die 3, die da auch noch aus der Ecke hervorkriechen. Oh, cool. Ah, da sind auch noch welche. Und es geht halt weiter und weiter und hört irgendwie nicht so wirklich auf.
So wie das Ende von Herr der Ringe 3,
wo es ja
mehr Enden gibt? Okay.
Jedenfalls, für Western-Fans kann man den machen. Das ist jetzt kein super krasser Western. Der ist ganz nett für einen Sonntagnachmittag. Für Nicht-Western-Fans, schaut euch den nicht an. Das wird euch keinen Spaß machen.
Ich habe gerade überlegt, stell dir mal vor, so, sie wäre halt wirklich down, weil ihr Mann gerade gestorben ist und er wird so erschossen, sie so, oh nee, jetzt nicht euer Ernst, oder? Oh nee, jetzt müssen wir es hier sauber machen. Wirklich? Muss das jetzt, hättet ihr jetzt nicht draußen, ach komm schon, das war mein Mann, ey, könnt ihr nicht irgendwie den Penner von der, ihr seid doch echt deppert, ohne Witz, was soll das denn jetzt? Ausgerechnet jetzt, hier ist gerade Gottesdienst, du Otto. Ja, wir huldigen gerade Gott und du erschießt einen der unseren? Sag mal, bist du noch ganz bei Sinnen? Noch dicht? Noch klar im Kopf? Läufst du noch gerade, Junge? Ich fick dich, ey. Pam. So ungefähr.
Okay, so ungefähr wahrscheinlich.
Ja. Ungefähr. Ja. So, ich habe The Beach gesehen. Mm-mm.
Okay.
Ein Film.
Worum geht's und mit wem ist es?
Mit dem lieben Leo, der jetzt auch seinen Oscar hat.
Also Leonardo DiCaprio.
Also der Film hat einen extrem krassen Cast einfach nur.
Ja gut, ich sehe jetzt Leonardo DiCaprio und Robert Carlyle, aber mehr sagst
du
jetzt.
Und Tilda
Swinton?
Sag ich doch.
Okay. Taylor Swift? Auch noch?
Ja.
Cool. Ja, worum geht's?
Sweeney Todd. Es geht um Leonardo DiCaprio, der spielt halt irgendwie so einen Typen, der halt gerade in den USA aufgewachsen wurde.
Was?
Er ist halt irgendwie jetzt gerade 18, 20, was auch immer, und er hat sich halt gedacht, okay, ich habe jetzt keinen Bock auf so einen normalen Urlaub, ich gehe jetzt nach, ich glaube, Thailand. So, ich gehe nach Thailand und travel by myself, wie der Deutsche sagt, und ist halt in so einer Absteige, und dann kommt halt so ein komischer Typ, der halt total insane ist und ihn auf ein Gibbet einlädt, so, und die heizen so gemütlich, und dann er so, ja, hier, ich war auf dieser Insel, boah, guck mal, ey, voll aufgezeichnet, ey, boah, voll krass, und dann Leonardo DiCaprio so, boah, ey, voll geil, da will ich auch hin, so, und dann macht er sich halt auf die Suche nach dieser Insel, ist dann in so einem Ferienresort und reist dann halt noch mit so einem französischen Pärchen durch die Gegend, und sie suchen halt diese Insel, auf der ein Strand ist mit kristallklarem Wasser, weißem, koksweißem Sand. Und es ist das größte Ganja-Paradies der Erde so. Und da wollen sie halt unbedingt hin und das sich halt angucken. Und sie sind halt dort, aber oh, da ist auch noch eine Marihuana-Gang. So, und das geht halt so ein bisschen um dieses Inselleben dort. Und das halt aber nicht alles ganz so ist, wie es scheint. Und, ja.
Du klingst jetzt nicht so super begeistert.
Doch, der Film ist schon cool, aber das Ding ist so, er hat halt irgendwann so, er hat so komische Momente, wo sie so überglücklich sind, so, ah, Strand, cool, oh, Wasser, geil, ah. Okay. Es ist zum Teil einfach super weird, so, ich würde da halt niemals hinwollen, so, das ist so, ja, okay, ich muss, also, klar, ein Strand, wo ein riesiges Grasfeld ist schon cool, aber.
Okay. Ja, so, also die Motivationen sind nicht so ganz nachvollziehbar.
Ja, doch schon. Also ich meine, es ist ein cooles Urlaubsziel, und wenn du so ein Backpack-Traveler bist, ist es schon cool. Aber irgendwie, er wird halt auch irgendwann verrückt auf dieser Insel und kehrt dann am Ende in sein normales Leben zurück, weil es war halt nur ein Urlaub. So. Und hooray, es ist alles beim Alten, so. Und wir haben unser Leben wiederbekommen, es ist alles gut, so. So, und ist auch nicht die krassesten Wertung, der hat 7 Sterne bei IMDb. Hm. Also er ist hochgelobt von ganz vielen Kritikern, aber ich sehe ehrlich gesagt nicht den Grund darin. Also mir wurde auch wärmstens empfohlen, diesen Film anzusehen, und da habe ich ihn geguckt, und ich dachte, gut, ne, ja, okay.
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 Dann habe ich gesehen BoJack Horseman Staffel 1. Ich hatte die erste Folge.
Ich fand das überhaupt nicht lustig. Wie kann man das denn lustig finden? Das ist überhaupt nicht cool.
Warte mal, ich habe die erste Folge gesehen. Irgendwie so die ersten 10 Minuten haben wir dann so gedacht, nee, muss nicht sein.
Das ist einfach ein alkoholtrinkendes Pferd.
Ja, das fand ich in den ersten 10 Minuten auch nicht lustig. Aber dann habe ich es mir nochmal angeschaut. Und auf Englisch, das ist erstmal ganz witzig, weil im Deutschen funktionieren die Witze leider gar nicht, habe ich es auf Englisch angeschaut. Und spätestens bei der zweiten Folge hatten sie mich. Die zweite Folge ist so fucking witzig. Es ist am Anfang ein bisschen weird, dass es ein Pferd ist. Also es geht erstmal um BoJack Horseman. Und der war in den 90ern großer TV-Star mit seiner Serie Horsin' Around. Und er hatte halt, er war sozusagen Adoptivvater von mehreren kleinen Mädchen. Und die mussten dann zur Schule und so weiter, und es war sozusagen so Sitcom-mäßig. Und es lief aber recht lange, und er war voll erfolgreich, hat aber seitdem nichts mehr gemacht. Es ist jetzt 20 Jahre später, und er lebt jetzt halt so vor sich hin, ist alkoholsüchtig, aber er ist halt ein Pferd, er kann verdammt viel trinken. Und bei ihm...
Er ist alkoholsüchtig, aber er ist halt ein Pferd.
Ja, dadurch entstehen auch viele witzige Sachen irgendwie. Sein Agent ist ein Pinguin und sowas. Also, ist schon verdammt witzig.
Also nicht irgendwie noch so ein Rivalen, der ein Hund ist und der so richtig schleimiger Bastard ist.
Ja. Aber in der zweiten Folge gibt's einfach so eine extrem lustige Szene. Da ist so eine Party, und da ist eine, die will ein Buch über ihn schreiben. Und er findet die eigentlich so auch ganz nett. Er hat am Anfang nicht so Bock drauf, kommt dann mit ihr ins Gespräch, findet sie ganz nett. Und dann kommt dieser Hund und er so, ah ja, hier ist meine Freundin. Und Bojack Horseman so komplett entgeistert fragt so, ihr beide seid zusammen? Ja. Du steckst deinen Penis in ihre Vagina? Ja. Ihr habt Sex miteinander? Ja, ihr habt euch gedatet und dann habt ihr es euch so richtig gegeben und er macht es so immer länger, so dass es so richtig awkward wird und es ist aber so verdammt witzig, weil das auch einfach von den Stimmen her verdammt gut ist. Es sind richtig, richtig gute Synchronsprecher. Will Arnett ist ja bekannt aus unter anderem Arrested Development, Amy Sedaris, Alison Brie, alles bekannte Leute und okay, die machen das auch wirklich gut.
Die Erzählung finde ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht lustig. Wir machen einen Cut und gucken uns das jetzt an.
Okay.
Und dann, wenn ich es cool finde, dann bin ich gleich super enthusiastisch und wenn ich es scheiße finde, dann mache ich es total runter, okay?
Okay, machen wir.
Deal. Bis gleich. Also wir sind jetzt zurück und ich fand es so mittellustig. Also ich musste einmal schmunzeln, aber das war es auch. Also entweder hat Felix einen komischen Humor oder ich habe einfach schlechte Laune. Halt die Fresse, Junge. Entschuldigung, es war zu laut. Egal, wie auch immer. Sind wir jetzt durch mit BoJack Horseman? Können wir bitte über was Besseres reden? Danke.
Okay, dann hast du gesehen The Big Short. Der ist wirklich gut.
Mhm. Bisschen kurz.
Okay.
Hat aber eine coole Besetzung. Obwohl, du hast ja über den Film schon geredet. Muss jetzt nicht groß wiederholen. Aber ja, ich muss
vielleicht
sagen,
hat sich jeder gehört. Oder vielleicht hast du eine andere Meinung.
Ich fand den Film super cool. Ich habe ihn sogar meiner Mom gezeigt. Und die kann Filme, die ich mag, nie leiden. Ja, amerikanischer Scheißdreck, aber der Film war echt cool, den fand ich auch gut.
Was ist denn die Besetzung?
Christian Bale.
Ja, Ryan Gosling.
Steve Carell.
Brad Pitt. Ach, das war irgendwie... Das war cool.
Ja, also ich fand vor allem, es klingt jetzt komisch, aber ich fand die Musik in diesem Film verdammt geil. Die benutzen halt so catchy Songs.
Ich mochte...
ich muss gerade Energie ablassen, ich fand das gerade so scheiße.
Okay. Ich mochte in dem Film, wie sie es einfach rein filmisch gemacht haben. Und zwar ist er ja ultra wirtschaftlich. Es geht ja um die Finanzkrise 2007. Und er ist ja einfach... Da sind auch wirklich schon schwere Begriffe und alles dabei.
Und Gewicht. Tonne.
Und dann ist aber halt so dieses...
Auto.
Ja, sie brauchen irgendwie mehr OCDs. Und alle, was sind jetzt OCDs? Und dann, okay, das ist Margot Robbie, die erklärt euch in einem Schaumbad, was OCDs sind. Das ist einfach so eine Sache, ich finde die so genial. Das
ja, ist schon cool, ja.
Ja, und ich finde auch sonst filmisch ist der ziemlich cool gemacht und sie ab einem bestimmten Punkt brechen sie ja die vierte Wand. Ich fand, der war auch ein bisschen überraschend, der Punkt.
Ja.
Und das machen sie auch richtig gut. Das kann ja auch nervig werden. Ich mochte es. Also, The Big Short. Mir hat's gefallen. Und dir?
Ja, war cool. Ich will kurz mit dir über einen Film reden, den ich gerade in deiner Watchlist sehe und den ich lustigerweise so angefangen habe. Aber ich fand ihn so schlimm, dass ich ihn wieder aufgehört habe.
Okay.
Arthur und die Mega-Mäus.
Mini-Mäus.
Ja. Wusstest du, dass Mäus irgendwie ein nordischer Begriff... Also mit nordisch meine ich alles ab Berlin. Kann Deutsch sein, kann irgendeine andere Sprache sein, was auch immer. Mäus heißt kleiner Junge.
Okay.
Das sagt ja auch Moneyboy immer.
Ah, das
meine Mäus.
Das ist ein französischer
Film. Arthur et les Mini-Mäus. Also es ist ganz kurz mit Bill Kaulitz von Tokyo Hotel.
Synchronisiert.
Ja, also der Film, ohne Scheiß, der Film ist doch richtig scheiße, oder?
Ich habe den geschaut, weil ich war im Europapark. Und da gibt's ja diese Arthur und die Minimoys Achterbahn.
Was vollkommen unnötig ist, wieso machst du denn über so einen Scheiß so eine Achterbahn?
Aber also die Achterbahn ist cool und ich finde auch Achterbahn das Haus cool. Und was die alles dazu gebaut
ja,
haben,
ja, aber cool. dann mach doch was, dann überleg dir doch was Eigenes und mach nicht so eine Scheiße wie Arthur und die Minimoys.
Also ich habe den gesehen und ich muss sagen...
Wie Arthur und die Minimizzet. So überall richtig, richtig hässliche Viecher.
Da
so
das Problem bei dem Film ist, der hat Momente, in denen der wirklich gut aussieht und dann aber... So zwei Sekunden später sieht er aus, als hätte so ein Dreijähriger versucht, es zu animieren. Und das passiert die ganze Zeit. Der hat immer so, wie so Schwankungen. Und es ist ganz, ganz komisch.
Ja, er ist zum
aber erstmal erzähle ich, worum es geht.
Ja, ganz kurz. Und er ist so kindisch sexuell. Da gibt es eine Szene, die wird die ganze Zeit im Trailer wiederholt. Frag mich jetzt nicht, warum ich den Trailer so oft gesehen habe. Nee, das Ding ist, ich gucke sehr oft Asterix und Obelix Mission Kleopatra und da läuft im Trailer, weil der Film relativ alt ist, der Trailer zu Arthur und die Minimäuse. Früher war es ja so, dass bei DVDs noch Filmtrailer davor liefen. So. Mhm. Und da läuft die ganze Zeit Arthur und die Minimäuse, so, was halt super nervig ist. Und dann kommt die ganze Zeit so eine Szene, wo halt Arthur irgendwie, um sich irgendwo festzuhalten oder um eine Schnur zu holen, die Schnur aus einer Bluse von so einer Ollen zieht und sie so, oh, noch nicht hinter! So, und als Kind fandst du das halt so, hä, warum macht der das? Voll dumm.
Das hat der Film relativ oft.
Ja, das ist eben, aber weird. das ist voll dumm. Wieso macht man denn sowas? Kinder können nichts damit anfangen, aber Eltern finden das einfach nur scheiße.
Ja, und die denken aber halt, dass Eltern das dann witzig finden und dann so, frech, was ihr macht im Kinderfilm.
Ist voll jung, aber voll die dicken Titten dafür.
Ja, also,
Mann, ich hab keinen Bock.
Es geht darum, dass Arthur ist ein echter Junge, der ist 10 Jahre alt und er wohnt bei seiner Großmutter und ja, der Großvater...
Die ihn immer voll unfreundlich aufweckt, so, Arthur, ja!
Und der Großvater ist wohl irgendwie in Afrika, und aber irgendwie ist er schon länger weg, als er eigentlich sein sollte, und der ist voll der Afrika-Fan und Arthur interessiert es voll. Ist er
schwarz?
Und der liest, die ganzen Bücher vom Großvater. Und da steht halt über irgendwie voll viele afrikanische Stämme was drin, wie er die kennengelernt hat und so weiter. Und auf einer Seite liest er etwas über die Minimoys. Und das ist ein Stamm, die sind ganz, ganz klein und die...
Wohnen bei ihm im Garten.
Naja, da musst du irgendwie mit so... Ja. Ja. Das ist nicht so realistisch, stimmt schon. Und
das ist ein Elefant.
Und aber jetzt
und das Beste ganz kommt viel. Noch. Und jetzt das sind die kleinen Viecher, die bei mir im Vorgarten leben.
Und das Beste kommt noch. Und dann
der Drogenoper.
Und dann irgendwie sieht er, okay, ich kann da nur an Vollmond hin, und er entschlüsselt so ein Rätsel vom Opa. Und er braucht aber Hilfe, und zwar von so einem anderen Stamm, weil es gibt auch es gibt immer ein Gegenstück. Und zwar sind es ja die ganz, ganz kleinen. Es gibt einen Stamm von ganz, ganz großen. Und dann entschlüsselt er irgendwie das Rätsel und so um 12 Uhr nachts sind einfach so 5 ganz, ganz große Schwarze in so Stammesoutfit halt bei ihm und machen irgendwie so ein Riesenteleskop und hier schau da durch und dann springt er da rein.
Also es waren wirklich schwarz, also schwarze Männer, oder meinst du irgendwie schwarze Viecher?
Nein, schwarze Männer. Also ganz, ganz große schwarze Männer. Also 5 ganz große schwarze Männer stehen bei ihm vor der Tür nachts um 12. Und
passiert mir auch immer so, und ich gehe dann mit denen in den Garten.
Und dann geht er mit denen in den Garten.
Ja, mach ich auch immer.
Zeigen die ihm so ein Teleskop und dann geht er da rein und ab dann ist fast alles animiert.
Es könnte jetzt echt der Aufhänger für ein Porno sein.
Ja, das... So.
Kleiner Junge geht mit 5 schwarzen Männern in den Garten und sie zeigen ihm ein Teleskop.
Ja. Also, dann ist der Film halt ein Kinderfilm. Und das bleibt er auch. Und für einen Kinderfilm ist der nett und das ist in Ordnung, aber als Erwachsener muss man sich den nicht anschauen.
Ich fand
das
schon als Kind scheiße. Alle immer so, Arthur,
voll
geil. Und ich so, das ist voll scheiße.
Dann reden wir jetzt lieber über was gut ist. Und zwar geht es jetzt um The Dark Knight Rises.
Mit Christiane Bale und Gary Oldman. Genau.
Und natürlich, nicht zu vergessen, Tom Hardy und Anne Hathaway.
Ja, also das ist die dritte Installation der Nolan-Trilogie, der Batman-Filme, mit Bane und, ich glaube, wir haben schon dreimal über den Film geredet. Ich habe ihn gesehen,
ja, Punkt. Stimmt.
So.
Und du hast ihn gesehen und fandest ihn auch immer noch
gut. Ja, immer noch. So, ja,
über den haben wir wirklich schon ein paar Mal geredet.
Ja, ein paar Mal.
Dann bespringen wir das doch mal und machen mit einem aktuellen Film von dir weiter. Und zwar geht es um Snowden.
Ja, ich war im Kino und dachte so, kannst du den mal angucken?
In der Hauptrolle Joseph Gordon-Levitt und es spielen auch noch andere mit.
Ich glaube, in der letzten Folge, in der wir über Trailer geredet haben, haben wir nämlich über den Trailer von Snowden geredet. Und es sieht auf dem Poster so aus, als hätte er Tattoos, dabei hat er keine Tattoos.
Nee, das ist vom Projektor.
Ja, was voll dumm ist.
Also ich erkenne das. Bist du vielleicht ein bisschen blöd?
Ja, ich habe auch ein bisschen... Jeden Fall, Joseph Gordon-Levitt spielt Edward Snowden, und in dem Film geht es halt im Prinzip um seinen Werdegang bis heute. So ziemlich. Das ist eigentlich
alles. Aber ist der ein bisschen actionreicher, als es
ein echter? Also es ist im Prinzip eine dramatisierte Biografie.
Ich glaube, du hast es gerade sehr gut beschrieben. Also, passend.
Ja, nee, ich glaube, so soll es auch, also so war es auch geplant. Also genau so haben sie es formuliert. Und es ist halt ganz krass, was der für einen Werdegang hat. Also man hat halt immer nur gehört, ja, er ist irgendwie Techniker für Drittfirmen, die für die NSA arbeiten und irgendwelche Systemadministration Sachen machen. Und er ist aber, er arbeitet halt irgendwie in irgendwelchen Systemen, die halt super krass sind. So. Aber wenn man sich halt den Werdegang von ihm anguckt, ist es halt heftig, weil er hat sich beim FBI oder so beworben. Und ist dann in so eine Trainingsanstalt für so, ich glaube, für Government-Hacker gekommen. Mhm. So, die halt Leute ausbilden, die genau dazu da sind, um Systeme zu hacken. Mhm. Und irgendwelche Setups zu machen in ganz kurzer Zeit. So. Und er ist halt richtig krass, einfach nur, und fickt da richtig weg, bam, so, ist richtig heftig. Ja, und dann merkt er halt, dass aber ganz schön viel Scheiße in der Welt halt vor sich geht. Und das Krasse ist halt, wenn du aus diesem Film rausgehst, also das, was du mitbekommen hast jetzt so über die Medien, ist halt ein winziger Teil von dem, was wirklich abgegangen ist. Also du hast halt wirklich nur die großen Sachen mitbekommen. Und es ist halt super heftig, wenn du dir überlegst, dass sich nichts daran geändert hat und dass es halt, dass alles, was er gemacht hat, was eigentlich praktisch war, neu aufgesetzt wurde als Spionagesoftware. Zum Beispiel, er hat ein Programm gemacht, das heißt Heartbeat. Ich habe vergessen, was es genau macht, aber im Endeffekt, die neue Version davon trackt alles. Jedes Netzwerk, alles, was du schreibst, jede SMS, jeder Telefonanruf wird mitgeschnitten, alles. Und das sind Datenmengen, die sind, das glaubt ihr nicht, wie viel das ist. Das ist einfach absolut krank. Und das Krasse ist halt, dass sie wirklich Edward Snowden getroffen haben und er spielt sich selbst in der letzten Szene. Und aha, da erzählt cool. Er, wie es jetzt so ein bisschen weitergeht und was er jetzt macht. Und es ist halt schon echt übel, die Situation.
Auch ja, klar.
Es ist halt richtig heftig. Es ist ein schwerer Film vom Impact, den er hat. Aber er ist super cool zu gucken. Also es macht wirklich Spaß, den zu gucken. Und er ist super spannend. Und er sieht auch echt geil aus und die Charaktere sind zum Teil halt auch echt skurril. Also das sind halt echt, also echt Leute, die er getroffen hat. Da gibt es zum Beispiel halt irgendwelche Hacker, die sehen halt aus wie die Super-Nerds. Das sind so ein Typ, der ist einfach so ein Surfer-Kiffer-Dude, so voll tätowiert. Aber das ist halt einer der Top-Hacker der USA einfach nur. Und die arbeiten auf Hawaii in so einem Untergrund-Sci-Fi-Bunker. Das ist super krank, das ist einfach in einem Berg drin, eine gigantische Zentrale, eine Rechenzentrale. Es ist super heftig einfach nur, wenn du es dir überlegst. So, und es ist unglaublich, wie knapp er, ich sag mal, der Todesstrafe entkommen ist, weil es echt knapp war manchmal, wo er fast erwischt wurde. Es ist echt übel. Aber es ist ein richtig geiler Film und schaut ihn euch im Kino an. Es ist, weil da kann man nicht so leicht raus und manchmal will man vielleicht rausgehen, weil er echt zu arg ist. Also der ist schon echt, echt heftig.
Okay, hört sich sehr, sehr gut.
Gönnt euch.
Dann habe ich gesehen Brooklyn Nine-Nine, die zweite Staffel, die ist jetzt nämlich neu auf Netflix und ich muss immer noch sagen, ich finde Brooklyn Nine-Nine echt toll. Mir gefällt der Humor sehr, Andy Samberg spielt Jake Peralta und das macht er sehr, sehr gut. Und die anderen Schauspieler, unter anderem Terry Crews, spielt eine geniale Rolle, Stephanie Beatrice spielt sehr, sehr gut. Also das ist sehr, sehr guter, pointierter Humor in kurzen 20-Minuten-Folgen, die einfach Spaß machen. Ich glaube, die Staffel hat 22 Folgen, also jede Staffel. Und macht mir weiterhin sehr, sehr viel Spaß.
22.000!
Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr denn... schaut euch einfach mal die ersten 2-3 Folgen an. Habt ihr eine Stunde nur gebraucht und ihr wisst, ob es euch gefällt. Und ich glaube, es wird euch gefallen, denn es ist wirklich ganz, ganz nett gemacht.
Weißt du, was lustig wäre? Eine Serie, die nur eine Staffel hat, aber so 160 Folgen hat.
Ja, dann. Ja.
Okay. Und du machst dann Binge-Watching... Und stirbst, weil du dich nicht versorgen kannst in der Zeit. Lustig.
So, dann haben wir beide einen Film gesehen, der jetzt neuerdings auf einer Streaming-Plattform ist. Und zwar Mr. Bean macht Ferien. Ja, den hatte ich damals, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich den im Kino gesehen habe. Ja. Ich glaube, ich auch. Und ich habe den heutzutage nochmal gesehen und du ja auch. Wie fandest du ihn denn jetzt so mit etwas Abstand und etwas älter?
Also ich finde sozusagen die Prämisse, wie der Film... anfängt eigentlich relativ traurig so mit dem Sohn, der von seinem Vater irgendwie getrennt wird und versucht halt irgendwie nach Hause zu kommen. Aber die Szenen sind halt wieder super lustig, die drin sind. Das ist halt richtig geiler Slapstick-Humor. Und es ist, also, und ganz ehrlich, Rowan Atkinson spielt super gut. Also er ist halt einfach genial als Mr.
Bean. Also es geht darum, dass Mr. Bean Urlaub macht, weil er gewinnt. Er gewinnt eine Reise nach Frankreich.
Weil er gewinnt.
Er macht Urlaub, weil er gewinnt.
Ja.
Und zwar gewinnt er eben eine Reise nach Frankreich und er kann halt ganz gut Französisch. Er kann no und gracias.
Wollen Sie Milch? No. Zucker? Oui. Oh, Sie sprechen sehr gut Französisch. Gracias. So, ja, okay, gut.
Ja, also er spielt es wieder super und der Film ist halt, da denkst du nicht zu viel drüber nach, den schaust du dir an, ist nett, passt.
Ich glaube, WatchMojo hat auch diesen Film als einen seiner besten Filme, also als einen der besten Filme von Rowan Atkinson gerankt, ich glaube irgendwie auf Platz 3 oder so. Und da ist auch die eine Szene drin, wo er so, ich sag mal, pantomimisch den Sänger von verschiedenen Musikstücken spielt, die gerade im Radio laufen. Der steht auf so einem Marktplatz und macht halt so Kamina Burana und so ein Zeug. Das ist halt super lustig.
So, dann hast du was ganz Interessantes gesehen, und zwar eine Doku, die sich The Captains nennt. Worum geht es denn da?
Es geht darum, dass William Shatner, also der erste Captain Kirk, nee, nicht der erste Captain, der erste, obwohl, gab es nicht sogar zwei Captain Kirks? Ich bin mir gerade nicht sicher.
Not completely sure, ich glaube, es gab nur einen. Keine Ahnung.
Egal, auf jeden Fall. Star Trek. William Shatner hat Captain Kirk, den allerersten Captain in der Installation des Star Trek Franchises gespielt. Und er interviewt alle anderen Captains, also beziehungsweise die Schauspieler der anderen Captains, halt nachdem jetzt ihre Sendezeit lange abgelaufen ist, wie es für sie war und was sie im Moment beschäftigt, etc. Und es ist halt echt heftig, was die für Geschichten haben. Also zum Beispiel, die hatten zum Teil 16, 18 Stunden Tage. Und ich weiß nicht, welche Serie das war. Wann war denn dieser weibliche Captain? Auf jeden Fall, es gibt eine Staffel, da ist ein weiblicher Captain und die hatte zu der Zeit zwei Kinder, keinen Mann, das heißt, sie war alleinerziehend, hatte eine Tagesmutter und war halt den ganzen Tag im Studio, die ist morgens aufgestanden, ist ins Studio gefahren, kam zurück und hatte halt keine Zeit für ihre Kinder so und musste aber am Abend halt irgendwie noch so ein bisschen Mutter sein, was halt echt heftig ist. Es gab noch einen schwarzen Captain und der ist halt ein richtig, richtig geiler Jazzpianist. Mhm. Und die Charaktere, also die Schauspieler an sich sind halt echt auch lustig.
Die sind echt cool. Ganz kurz, mich verwirrt das Poster. Warum sitzt der in einem Karton?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe es nicht ganz verstanden. Aber also er trifft eine, während er in einem Karton sitzt. Okay. Keine Ahnung. Aber er redet halt auch nicht nur über Star Trek, sondern halt auch über Depressionen, über sozusagen das Lebensziel und auch über den Tod und so. Und es wirkt zum Teil ein bisschen komisch. Ich denke so, hey, warum redest du jetzt darüber? Aber das, was dort gesagt wird, ist eigentlich schon ziemlich cool. Also man kann sich das schon echt angucken. Gibt's im Moment auf IMDb. Auf Netflix. Ja. Kann man sich echt angucken. Macht auch echt Spaß. Es ist auch irgendwie angenehm geschnitten. Es ist nicht hektisch. Es ist nicht so eine dramatische Doku, sie hatte zwei Kinder, sondern es war halt, er redet halt ganz entspannt mit ihr und er ist halt als Typ auch super lustig. Ja. Und dann gibt es halt noch so Einschnitte, wo er auf irgendwelchen Star Trek Conventions war, wo er eigentlich überhaupt nie Bock drauf gehabt hätte und dann aber irgendwie auf die große Bühne gerufen wird und dann halt von allen erkannt wird und alle feiern ihn und er ist halt richtig lustig, fotobombt die ganze Zeit Leute. Er ist halt echt ein cooler Typ, einfach auch nur.
Gut, gut.
Äußerst spaßig.
Dann hast du noch gesehen Kung Fu Panda 1 und 2.
Ist der dritte jetzt schon draußen? Nee, oder?
Der dritte ist dieses Jahr rausgekommen, ja.
Warum habe ich den nicht gesehen?
I don't know, aber du hast die ersten beiden gesehen. Wie fandest du
die? Mal wieder, ja. Ja,
also stimmt, immer hast du noch, glaube ich.
Ich habe die so oft schon gesehen.
Ja. Wir haben auch, glaube ich, schon drüber geredet.
Ja, einige. Okay, ich habe Kung Fu Panda 1 und 2 gesehen. Hooray.
Fandest du immer noch gut. Dann
übel gut.
Über diesen Film wollen wir am Ende reden, oder? Ich zeige da gerade auf etwas mit meinem Finger, das seht ihr nicht. Ich wollte extra das Display nicht anfassen. Schön, dass du voll drauf
hast. Ja, aber es war halt undeutlich, wie du gezeigt hast.
Ja.
Felix kann nicht zeigen.
Du bist doof. So.
Man zeigt nicht mit eingezogenem Finger auf angestreckte Leute.
Ich habe House of Cards Staffel 4 gesehen. Die aktuelle Staffel, die jetzt auch endlich mal auf Netflix erschienen ist. Und ja, Staffel 3, das Ende oder Staffel 3 auch so zwischendrin, war ja ein bisschen langatmig. Hatte schon Angst, dass es schlecht wird. Staffel 4, der Anfang ist dann leider auch weiterhin langatmig, aber ab der Mitte zieht es schön an und wird richtig, richtig gut. Also House of Cards, falls ihr gedacht habt, oh, jetzt wird's scheiße, schaut Staffel 4, die machen da echt richtig, richtig gutes Zeug. Und wie gut sich das teilweise auf die Realität übertragen lässt, ist schon erschreckend. Also jetzt auch gerade mit den US-Wahlen und so weiter, das ist schon wirklich erschreckend. Und die Realität wirkt da teilweise sogar noch etwas dramatischer, als es House of Cards ist. Wie gesagt, House of Cards ist weiterhin gut. Ich glaube, so viel muss ich da nicht zu sagen. Falls ihr noch nicht damit angefangen habt, schaut bitte die erste Staffel. Es ist einfach verdammt, verdammt gut. Wer sich auch nur ansatzweise für Politik interessiert, schaut's. Geniale Schauspieler Kevin Spacey und Robin Wright. Die machen das sehr, sehr gut. Und falls ihr gedacht habt, in der dritten, jetzt wird's blöd. Nee, wird wieder besser. Ab der Hälfte der vierten wird es wieder richtig, richtig gut. Also House of Cards, Staffel 4, eine Empfehlung von mir. Dann hast du gesehen Midnight Diner, Tokyo Stories, und zwar die erste Folge. Was ist denn das?
Das ist eine richtig seltsame Serie. Das geht darum, das Midnight Diner ist ein Diner in Tokio. Das ist so ein kleiner Laden und der hat von von 12 Uhr nachts bis 7 Uhr morgens auf.
Okay.
Und im Prinzip erzählt diese Serie, was der Typ, dem das halt gehört, erlebt hat. Und das ist halt ein sehr kleines Restaurant. Da sind immer nur so 3-4 Leute, aber halt immer Stammgäste. Und die Geschichten sind halt richtig komisch.
Okay. Aber es ist sehr interessant an. Ich habe irgendwie gerade voll Bock, das zu schauen.
Es ist ganz lustig. Kannst du dir mal angucken. Also in der ersten Folge geht es darum, dass irgendwie... dass es irgendwie ein Radiomoderator gibt, der halt, ein Radio-Jockey, der halt irgendwie erzählt, dass er jetzt irgendwie eine in so einer, also in diesem Diner irgendwie kennengelernt hat, die halt ein Gericht ganz komisch bestellt hat, irgendwie das und das, was normalerweise immer mit Nudeln ist, aber ohne Nudeln so, keine Ahnung, irgendwie, das macht man normalerweise nicht, das ist nicht Usus, sie hat es trotzdem gemacht und er findet das total cool so und das ist voll lecker und die Leute sollen es mal probieren. Und, irgendwie kommt er dann auch noch darauf zurück, dass er irgendwie mal als Kind eine Serie richtig hart gefeiert hat und dann kommt halt raus, dass sie einer der Protagonisten aus dieser Serie ist.
Okay, cool.
Aber sie ist Taxifahrerin und sie will die Zeit eigentlich nur vergessen, obwohl sie super erfolgreich war damals und es ist eine ganz komische Geschichte und es wirkt auch manchmal so ein bisschen trashig, weil die Schauspieler nicht besonders gut sind. Es ist so wie wenn Japaner höflich sind. Weißt du, wenn Japaner höflich sind,
dann
sind
die so... Ich war 2 Wochen in Tokio,
ja. Ja, die sind so, ha, ja, ha, danke, so. Also, so kennt man das so ein bisschen.
So ist es klischeehaft, es ist nicht so schlimm.
Aber genau so ist es in dieser Serie. Und das ist eine japanische Serie. Also, es ist ein bisschen komisch, aber es macht trotzdem irgendwie Spaß zu gucken. Es ist irgendwie... Das Intro ist auch geil. Also, die Bilder sind einfach super und es sieht so lecker
aus. Netflix-Serie.
Ja.
Sieht eigentlich meistens gut aus. Dann habe ich einen ganz, 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 ganz aktuellen Film gesehen. Der läuft gerade im Kino, ist auf Platz 1 der Kinocharts. Und zwar geht es um Doctor Strange. Ja, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, Marvel, Habe ich mir auch gedacht, und zwar genau in dieser Stimmlage. Marvel. Aber ich bin positiv überrascht. Liegt allerdings an 2 Gründen, und zwar Benedict Cumberbatch und Tilda Swinton. Die machen das wirklich verdammt gut. Mads Mikkelsen... spielt den Bösewicht.
Und der ist im neuen Star Wars Film drin.
Ja, da freu ich mich auch sehr drauf. Mads Mikkelsen spielt den Bösewicht und ja, man muss leider sagen, er kann nicht glänzen, weil sein Charakter einfach unglaublich
lame ist. Ist das dieser Dormammu, ist das der Typ?
Ich glaube, ja. Also der ist leider relativ lame. Warte ich schon mal kurz nach, ob das genau der ist. Mads Mikkelsen, nee, ist Cassilius. Ja, nee, Dormammu ist der Oberbösewicht und er ist sozusagen...
Aber das Lustige ist ja, der Oberbösewicht ist ja nicht der Oberoberbösewicht. Der Oberbösewicht ist ja dieser komische Typ aus... der lila Typ, der auf diesem schwebenden Thron hockt.
Ja, der
Talos.
Ja, irgendwie sowas. Aber der wird ja in dem Film noch gar nicht introduced. Es ist halt ein... Man muss sagen, das Positive an diesem Film, es ist sehr wenig Marvel gefühlt. Es sind wenig Witze, die sitzen dann aber richtig gut, was Marvel in letzter Zeit nicht mehr so gut konnte. Die Optik, es sieht nicht nach Marvel aus. Der ist rein visuell einfach richtig toll. Also wenn ihr ansatzweise Interesse für diesen Film habt, schaut euch den bitte im Kino an. Man denkt ja, im Trailer sieht man ja so 1-2 Szenen, wo man so denkt, oh, ist wie Inception. Nee, der macht visuell ganz andere Dinge, wo ich glaube, sie teilweise auch normale Kinozuschauer so ein bisschen verschrecken mit. Weil das einfach so dann aussieht wie irgendwelche Traumsequenzen, als hätte jemand LSD genommen oder sowas. Also schon richtig krass. Und auch wie sie da damit spielen, dass so die Realität verschoben werden kann, sieht schon wirklich, wirklich gut aus. Und ja, Benedict Cumberbatch spielt einfach verdammt, verdammt gut. Und es war ja so eine kleine Debatte wegen Whitewashing, weil Tilda Swinton irgendwie jetzt eine aus Nepal spielt und die ist halt einfach weiß und so sehen die Leute halt da nicht aus. Ist gegessen, nachdem man sie gesehen hat, wie gut sie das macht. Also... die spielt einfach verdammt gut und die hat die Rolle auch zurecht. Und ja,
der Film... Spielt sie gut, Leute, die nicht weiß sind?
Der Film ist, wie gesagt, ein bisschen strange einfach. Es heißt ja auch Dr. Strange. Aber ist mein Problem, mein großes Problem mit dem Film ist, er ist halt einfach jetzt stärker als alle anderen im Marvel-Universum. Also...
Ja, aber das ist ja genauso wie mit Dr. Manhattan, der ist ja auch super krass.
Ja gut,
Dr. Strange ist halt auch einfach super heftig.
Ja, aber der ist stärker als alle anderen. Und
es gibt einen, da sagt Marvel, das ist der stärkste Charakter, den es überhaupt gibt. Und das ist Venom und Hulk.
Okay.
Venom und Hulk wird so stark, dass er, es gibt auch diesen es, oder war das DC, es gibt so einen Planetenfresser.
Der Planetenfresser ist halt bei Marvel und der soll ja am Ende das große Ding werden, wo dann alle gegen den kämpfen.
Genau, und das Ding ist, der hat den besiegt. Also es gibt anscheinend einen Comic, wo Hulk gepaart mit Venom den besiegt hat und es gibt anscheinend was, Iron Man oder sowas? Ich weiß nicht genau.
Ist ja auch egal.
Hulk, ganz kurz, Hulk mit Venom wird so stark, dass er mit einem Tritt die Erde spaltet in einem Comic.
Okay.
So, das ist halt schon super heftig.
Ja, das Problem ist halt, Marvel baut es immer größer und Doctor Strange ist aber einfach krasser als die Avengers. Du brauchst die fucking Avengers nicht, wenn du Doctor Strange hast. Und ja. Das ist halt, es wird immer so ein bisschen komischer, wenn solche krassen Kämpfe ausgetragen werden und manche nicht dabei sind oder der eine einfach es alleine machen könnte. Und das finde ich ein bisschen komisch, aber der Film an sich macht Spaß über die Zeit, der ist kurzweilig, ja, man macht nicht viel falsch. Und der sieht halt visuell, ist der nicht Marvel, das Finale ist nicht Marvel und das sind, glaube ich, zwei große, große Pluspunkte, dass es nicht Marvel-mäßig ist. Dann hast du einen Film gesehen, der mich sehr interessiert und zwar geht es um Baymax. Worum geht es denn in Baymax? Beziehungsweise im Englischen nennt
halt... Big Hero 6 heißt der Original.
Keine Ahnung, warum sie den in Baymax umbenannt haben.
Keine Ahnung, habe ich auch nicht verstanden. Weil es um einen Roboter geht, der Baymax heißt so.
Okay.
Keine Ahnung. Big Hero 6 ist wahrscheinlich die Kombi aus... Es sind halt am Ende 6 Helden so. Vielleicht Big okay. Hero... Was weiß ich, keine Ahnung.
Es war ja sogar ein ganz gut erfolgreicher Comic in den USA.
Ja.
Big Hero 6. Vielleicht deswegen.
Also ich bin so ein bisschen gespannt. Ein Animationsfilm? Ja, genau. Es ist erstmal ein Animationsfilm so und er wirkt so ein bisschen, finde ich, wie Megamind und Wall-E. So ein bisschen.
Okay.
Also so die Optik von Megamind und das ist so ein bisschen Wall-E. Also es geht halt darum, dass es gibt zwei Brüder, der eine, der kleine Bruder ist richtig hart genial und der große Bruder ist ein bisschen weniger richtig hart genial, aber beide sind total, total clever und sind beide total heftige Robotik-Fans. Und der Junge, der benutzt halt sein Talent nur darin, Geld in Robokämpfen zu gewinnen, die aber eigentlich illegal sind. So. Und der große Bruder studiert an einer Universität für Robotik. Und schafft es aber irgendwie, dass sein Bruder dann auch auf diese Uni geht, weil er halt einfach super genial ist. Und er stirbt aber in einem Feuer. So. Und das letzte Projekt, was er hatte, war Baymax. Und das ist ein medizinischer Service-Roboter, der sozusagen dafür da ist, so eine Art elektronische Krankenschwester zu spielen. Und er ist total fluffig und knuffig und ist total lieb halt. Und alle sollen ihn mögen so. Und das letzte Projekt ist halt irgendwie damit fertig. Irgendwie. Und ich habe schon wieder vergessen, wie es genau Fahrt aufgenommen hat. Auf jeden Fall ist es so, dass halt irgendwie ein Bösewicht auftaucht, der mit der letzten Erfindung des Jungen, also das Ding ist, bei der Uni brauchst du so eine Art Eingangserfindung, um dort angenommen zu werden. Und die Erfindung von ihm waren so Nanobots, das sind so ein kleines Modul, was sich halt in großen Scharen zu irgendwelchen Formen umwandeln kann, aber alles mit so einem Mindchip kontrolliert halt. Und irgendjemand hat anscheinend diese Erfindung geklaut und wird jetzt der neue Superbösewicht. So. Und okay. Gegen den will er sich halt rächen, weil der offenbar schuld am Tod seines Bruders ist. So. Und sein Mittel dazu ist halt Baymax. Und der Film ist eigentlich super süß. Er sieht auch relativ gut aus, hat eine gemütliche Optik. Aber mal ganz ehrlich, die Superhelden sehen so scheiße aus. Und es gibt halt einen Schwarzen, der bayerisch spricht. Und es passt halt einfach nicht. Oder ich weiß nicht, ob er bayerisch oder irgendeine Scheiße redet. Er redet halt einfach richtig komisch. Und es ist nicht so lustig, so hoho. Sondern es ist einfach nur anstrengend und ätzend. Und er ist auch richtig ätzend. Und manche Entscheidungen von den Protagonisten sind halt einfach nicht nachvollziehbar. Wenn du es jetzt mal anguckst, es gibt eine, die hat so komische Rollerblades an den Füßen.
Mhm.
So, sie sieht super doof aus. Sieht doch, ohne Witz, das sieht doch mal richtig dumm aus. Die hat so komische Kreise an den Füßen. Dann gibt es einen Typ, der ist ein totaler Sci-Fi-Fan und der baut sich so ein scheiß Kostüm, wo er aussieht wie ein Monster, was Feuer speien kann. Und das Einzige, was er kann, ist wirklich nur Feuer speien. Und hochspringen. Das ist das Einzige, was der Typ kann. Und er sieht super dumm aus. Und dann gibt's eine, der ihr Superheldenkostüm besteht da aus einem kleinen Automaten, wo verschiedene Kugeln rauskommen. in denen irgendeine Flüssigkeit drin ist und die haben halt irgendwelche Effekte. Das ist so ein kleines Chemielabor im Endeffekt. Da drückt sie auf den Knopf und dann kommt eine Kugel raus und dann passiert halt irgendwas so. Und dann gibt's noch einen, der einzige, das Dumme ist, der einzige mit der coolen Superkraft ist der Schwarze, weil der hat so zwei Laserschwerter an den Fäusten dran, wo er alles zerschneiden kann und alles abwehren kann, was er will. So, aber er ist halt selbst der Superlappen so. Deswegen, das ist halt irgendwie kacke. Aber an sich ist der Film halt schon irgendwie süß. Er ist schon cool. Zum Beispiel, es gibt eine Szene, die ist halt echt geil. Da hauen sie gerade vor dem Superbösewicht ab, der halt er sieht so ein bisschen aus wie Dr. Octopus. Mhm. Nur halt ohne diese Arme, sondern von ganz viele von diesen kleinen Nanobots, die halt so als Welle ihn nach vorne tragen. Und das Team flieht in so einem ganz, ganz kleinen Wagen, so ein Smartfass vor ihm und der Schwarze fährt halt das Auto, ist aber so total regelkonform und hält sich halt an die Straßenverkehrsregeln, während er halt abhaut. So, und alle rasten sofort. Mann, du achtest doch, warum hältst du denn an? So, ja, die Ampel war rot. Nein, bist du bescheuert? So, wir hauen gerade ab, wir werden gekillt sonst. Und dann ist halt die mit den blöden Rollerskates an den Füßen, die übernimmt halt das Steuer und die dreht halt dann voll am Rad und die heizt halt dann voll weg. Aber ist trotzdem, also wie sieht man vorher, genauso schnell wie der Bösewicht, denn immer noch genauso schnell wie der Bösewicht. Also irgendwas ist auch bei dem Bösewicht falsch. Auf jeden Fall, den Film kann man sich angucken. Er ist süß, aber es gibt Momente, wo man sich die Faust in den Mund stecken will. Also
okay. Dann habe ich gesehen White Collar Staffel 3.
Jetzt klingt das schwul, wenn man sagt, es gibt so Momente, wo man sich die Faust in den Mund steckt.
Nö, ist ein bisschen komisch, aber
es geht. Es gibt so Momente, wo ich mir den Daumen brechen will.
White Collar Staffel 3 und 4 und ich habe jetzt sogar schon, bin schon bei Staffel 5 bei der Hälfte. Und es gibt insgesamt 6 Staffeln. Und ich muss sagen, ja, es ist halt wie bei allen, gefühlt wie bei allen amerikanischen Serien, dass sie dann teilweise Füllmaterial haben, dass es einfach länger geht, dass sie ihre Staffeln hinbekommen. Das hält sich hier sogar noch in Grenzen. Was mich ein bisschen eher stört, ist, dass teilweise die Lösungen für die Fälle ein bisschen einfach sind. Also erstmal geht es darum, das ist schon am Anfang so, es gibt eben Neil Caffrey, der ist der Protagonist und der ist der beste Trickbetrüger, den es gibt. Der kann halt super gut irgendwie Gemälde fälschen und sowas. Und er ist halt Kunstdieb, der klaut die
so
dann.
So ähnlich wie bei Catch Me If You Can?
Ja, so ähnlich. Und er ist halt super krass, der kann halt alles fälschen. Und er malt aber auch selber richtig, richtig gut und so weiter. Und der wurde am Anfang gefasst von einem FBI-Agent, Peter Burke. Und
angefasst.
Er wurde gefasst jedenfalls. Und jetzt hat er einen Deal bekommen vom FBI. Und zwar brauchen sie ihn, sie haben nämlich ganz am Anfang haben sie einen Fall, den sie nicht lösen können. Und er kann ihnen da helfen und er darf freikommen, jetzt schon früher irgendwie, sonst müsste er noch 3 Jahre oder so oder 4 Jahre im Gefängnis sein. Er darf freikommen, aber nur mit Fußfessel, er darf sich in New York bewegen, er hat einen Radius von 3 Kilometer, sobald er drüber geht, schlägt die Fußfessel Alarm und er muss halt zurück ins Gefängnis. Und er hilft halt dem FBI und am Anfang muss er irgendwie in so ein Kackhotel, was so richtig scheiße ist, aber er ist halt so super charmant und so weiter und so eine Millionärin, die da halt in New York wohnt, nimmt ihn dann halt auf und er hat da seine Wohnung. So, und das geht dann so weiter, die klären zusammen Fälle und es entsteht immer mal wieder so ein roter Faden, der sich über eine Staffel zieht und es ist auch alles ganz nett.
Kommt da irgendwann von der Fußfessel los?
Es ist Staffel 5 und er hat sie immer noch. Also,
dass die Fußfessel jetzt für den Rest seines Lebens...
Nein, das ist auch immer ein großes Thema, die Fußfessel. So, okay. Und mein Problem ist nur weiter, also sie haben da echt coole Fälle und auch wenn man irgendwie Kunst interessiert ist, ist es richtig cool, weil sie reden halt über alles mögliche an Kunstwerken und es ist mal toll, dass es beim FBI um was anderes geht, als jetzt irgendwie um krasse Raubüberfälle, wo es dann mit Schießerei endet, sondern okay, der hat hier halt einfach gerade einen Picasso geklaut oder jetzt, oh, ist es ein gefälschter Picasso oder nicht und so weiter. Und es ist auch richtig cool gemacht und es ist auch sehr smart oft. Allerdings sind mir die Lösungen der Fälle teilweise, also der Protagonist Neil Caffrey wirkt halt teilweise zu genial. Aber das ist dann nicht mehr glaubwürdig.
Das ist halt auch oft das Problem, dass du entweder, also ganz viele Serien, ich habe voll auf deine Maus gespuckt. Ich frage mal ganz kurz eine Sekunde.
Ah, nett.
Ja. Also das Problem ist ja bei ganz vielen so Polizeiserien auch, dass entweder die Lösungen vollkommen abstrus sind, dass sie viel zu kompliziert sind, als dass irgendjemand das versteht. So, also zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel, Sherlock Holmes. Mhm. So, Es macht Sinn, so was er irgendwie alles sieht, aber am Ende hat er halt irgendwie was gesehen, was halt so vollkommen unrealistisch ist. So, ich sehe, sie hatten einen Tintenfleck, also müssen sie der Mörder sein. So, sie hatten einen Tintenfleck auf dem hinteren Backenzahn, das habe ich gesehen aus dem Augenwinkel, so nach dem Motto. Und dann gibt es halt noch so Serien, wo es halt so super stupid ist, wo du es halt von Anfang an siehst. Mhm. Und das Schwere ist halt sozusagen, den Mittelweg zu finden. Und das ist meiner Meinung nach, gibt es fast keine Serie, die das schafft, wo du sagst, okay, du kannst es theoretisch von Anfang an wissen, aber es ist trotzdem so schwer, dass nur die Charaktere es dann mitkriegen. Also, dass du theoretisch...
Das macht zum Beispiel die Sherlock-Serie richtig gut. Ja?
Okay.
Also, da kannst du es... Da würde ich sagen, also in den ersten Folgen machen sie das so. In den späteren ist ja schon ziemlich krass. Da ist es teilweise ein bisschen schwierig. Aber in den ersten Folgen, ja, auf jeden Fall.
Ja, auch bei The Mentalist zum Beispiel so. Er ist halt einfach super genial.
Ja, und so ist er halt auch. Und das schmälert leider so ein bisschen, wie gut die Serie ist. Weil sonst die Charaktere sind echt super, die Schauspieler machen das auch toll. Gefällt mir auch weiterhin, werde ich auch fertig schauen. Mhm. Dann kommen wir zu deinem letzten Film, bevor
wir... Machen wir erstmal mit deinem weiter.
Okay, ja, ich habe Black Mirror Staffel 3 gesehen. Black Mirror ist eine Serie aus Großbritannien.
Über die ich einst sprach, zumindest über die ersten beiden Staffeln.
Genau, die ersten beiden Staffeln haben jeweils 3 Folgen und die dritte Staffel, die ist jetzt ganz neu auf Netflix, die hat 6 Folgen. Und zwar jede Folge hat ein einzelnes Szenario mit 9 Schauspielern und so weiter. Und in jeder Folge, das Einzige, was alle Folgen vereint, ist, dass es ein Zukunftsszenario ist, das die Abgründe der Menschheit zeigen soll. Das ist das Einzige, was die Folgen vereint.
Ja, beziehungsweise so eine Art Dilemmasituation, in die jemand geworfen wird.
Genau, aber immer in der nahen Zukunft und immer in
Großbritannien. Ja, aber nicht immer in der nahen Zukunft. Also es ist manchmal schon ein bisschen weiter. Zum Beispiel erste Staffel, zweite Folge mit den Fahrrädern.
Ja, aber das ist ja, du weißt nicht, wie weit weg das ist.
Naja, du wirst wohl kaum irgendwann eine Raumstation haben, wo ganz viele Leute Fahrrad fahren. Das wird ja nicht in den nächsten 10 Jahren passieren.
Ja, aber das ist ja auch kein Zukunftsszenario, was jetzt unbedingt so gewollt ist, weißt du. Da wird man jetzt nicht drauf hinarbeiten.
Nein, also es sind immer im Prinzip Situationen, also, oder es sind halt Szenarios, wo man bestimmte Sachen annimmt, dass es so ist. Und dann ist es in diesem Rahmen plausibel.
Ja, und jetzt habe ich ganz neu Staffel 3 eben gesehen. Staffel 1 und 2 waren schon super. Und man sieht es halt sehr oft nach den Folgen einfach nur da so, wow, krass, das war richtig heftig, was ich da gerade gesehen habe. Und ja, Staffel 3, Folge 1, ich bewerte jetzt mal die Folgen einzeln, weil sonst hängen sie ja gar nicht zusammen. Folge 1 ist ein interessantes Konzept und zwar geht es da darum, dass man Leute bewertet. Also ich gebe dir zum Beispiel 5 Sterne, weil du mit mir den Podcast aufnimmst.
Also im Endeffekt, das Leben findet in einem sozialen Netzwerk statt und alles, also du zahlst kein Geld mehr, sondern du brauchst einen bestimmten Status in diesem Netzwerk, um sozusagen was zu bekommen.
Ja, zum Beispiel, du darfst bei der einen Fluglinie nur mitfliegen, wenn du eine 4,1 als Rating
mindestens hast. Genau, oder eine Frau will ein Haus haben, aber dafür brauchst du eine 4,5.
Genau, und alle sind halt so ultra aufgesetzt nett und so, weil jeder ein gutes Rating haben will. Und ich finde, das haben sie ganz nett gemacht. Das Ende war jetzt nicht überraschend, muss man sagen. Aber es war eine ganz gute Folge und es sah halt super cool aus, finde ich. Übrigens gibt's die Webseite jetzt. Man kann sich jetzt ein Rating online holen, halt so als kleiner Spaß. Aber die Webseite cool. Gibt's jetzt. Dann Folge 2 geht's darum, dass ja so ein Backpacker ist irgendwie von zu Hause weg. Und der ist gerade so auf der ganzen Welt und irgendwie in London, da ist er jetzt so sein letztes Ziel. Er ist jetzt wieder in Großbritannien, Tinder da und dann findet er eine und mit der macht er auch rum und fragt sie so, ja, irgendwie brauche ich Geld, weil meine Karte ist gesperrt, was hast du denn? Ja, ballert
weg, oder?
Ja. Okay. Und dann, ja, was hast du eine Idee? Und dann sie, ja, hier in der App, du kannst Spiele-Tester werden, gibt's hier in der Nähe, der wird voll gut bezahlt. Und er so, ja klar, Spiele-Tester gerne, ich zock auch voll gerne und geht dann dahin. Und es geht eben darum, dass jetzt so eine Spielefirma, die machen Horrorspiele und die haben jetzt so Virtual Reality kreiert, so Neues, was so viel krasser sein soll als alles andere und das testet er eben. Und dann geht's da weiter. Sehr interessant. Die dritte Folge hat mich, glaube ich, am meisten geflasht, einfach von der Auflösung her. Und zwar geht es darum, da ist so ein Dude, der arbeitet irgendwie beim Restaurant um die Ecke und irgendwann ist er zu Hause. Und der sieht halt irgendwie so ein Musikvideo und geht dann in sein Zimmer. Also er muss gerade auf seine Schwester aufpassen und geht dann in sein Zimmer. Und ja, setzt sich vor einen Laptop und masturbiert eben. Und
Gönnung!
Als er fertig ist und alles gut ist, bekommt er eine SMS, wir haben dich gesehen. Und also, ja, wie, bei was habt ihr mich gesehen? Ja, wir haben den Laptop gehackt und also wie das gemacht wird, zeigen sie auch ganz kurz. Wir haben deinen Laptop gehackt und wir hatten deine Webcam an, während du masturbiert hast. Und wir wissen auch, also wir
wie lang dein Pimmel ist.
So, wir haben alles gesehen, wir haben diese Aufzeichnung und entweder du machst jetzt, was wir dir sagen, oder wir stellen das Video online und schicken es allen deinen Freunden und deiner Mutter.
Okay.
Und so weiter. Und dann er, oh fuck, das darf niemand sehen. Und wird dazu gezwungen, was zu machen und merkt, okay, also er muss dann irgendwo erst hin, da kommt jemand, bringt ein Paket und der wurde aber auch gezwungen per SMS und so weiter. Mhm. Und so entwickelte sich das die ganze Folge weiter. Es kommen immer ein paar Leute, die so gezwungen also werden. Es
sind immer Leute, die irgendwo gewankt haben.
Nee, eben nicht. Es können andere Sachen sein. Zum Beispiel der eine hat seine Frau betrogen mit einer Prostituierten und das haben die halt rausgefunden. Und es sind immer so Sachen, dass sie halt gezwungen werden per SMS und es wird halt immer krasser und die Auflösung ist auch echt heftig. Also die dritte Folge ist, glaube ich, nicht meine Lieblingsfolge, ist falsch zu sagen, aber ich fand sie am interessantesten, gerade auch bei der Auflösung. Da würde ich gerne mal eine ausführliche Diskussion nur über diese Folge haben.
Okay.
Dann Folge 4, eine sehr, sehr gute Folge. Und zwar geht es darum, das darf ich jetzt nicht gleich von Anfang an sagen, weil sonst spoilere ich die Auflösung. Und zwar ist da ein Mädchen und die ist Party machen und ja, sie ist irgendwie jetzt eigentlich nicht so das Partygirl und trifft eine, die so ein Partygirl ist und dann machen die rum und sie hat so nicht gedacht, dass sie irgendwie lesbisch ist und dann sucht die und die ist nie wieder da irgendwie und dann sucht sie die bei ihrem Ex-Lover von der, mit der sie rumgemacht hat und dann so, ja, geh doch mal in einer anderen Zeit nachher suchen, sie ist es wert. So, hä, andere Zeit? Und dann merkst du so, okay, es gibt irgendwie andere Zeiten und immer am Wochenende ist dann irgendwie eine andere Zeit. Und dann zum Beispiel...
Heute ist 19 Uhr, morgen 20 Uhr.
Nein, aber zum Beispiel dann ist so 70er Jahre und da läuft nur so Musik aus den 70er Jahren und alle sehen so aus wie damals. Und dann ist irgendwie 90er Jahre und so weiter.
Okay.
Und ja, so geht das weiter und ich möchte nicht mehr dazu sagen, weil die Auflösung ist sehr, sehr cool. Und es ist auch eine sehr schöne Liebesgeschichte. Dann Folge 5 hat mich ein bisschen enttäuscht. Das war auf jeden Fall die schwächste. Und zwar geht es darum, dass es in der Zukunft Soldaten gibt, immer noch. Und die, ja... sollen sogenannte Ratten auslöschen und Kakerlaken nennen sie. Und die gehen eben auf Jagd, das sind einfach wie so, die sehen so aus wie so Zombies so ein bisschen und die rauben aber halt das Essen von den Menschen und so weiter und die greifen dich eigentlich auch gar nicht an, aber die sollen halt ausgerottet werden. Und es gibt nur noch so ein paar von denen. Und ja, allerdings haben diese ganzen Soldaten, das kommt relativ am Anfang raus, die werden belohnt, wenn sie jemanden töten, indem sie dann einen Traum haben und in diesem Traum können sie dann mit jemandem schlafen und haben einen Orgasmus. Ein Orgasmus ist die Belohnung für eine Tötung bzw. irgendwas anderes, was du gut gemacht hast als Soldat.
Ja, aber was ist, wenn du also angenommen, du hast jetzt ein MG geschnappt und ballerst einfach so 50 über den Haufen.
Von diesen Kakerlaken.
Genau. Hast du dann so den Mörder-Orgasmus? Oder?
Dann hast du einen sehr, sehr, den sozusagen im Traum den besten Sex, den du haben kannst.
Ach, ist doch langweilig. Okay, dann finde ich die Prämisse doof.
Nee, aber es ist ganz interessant, weil es gibt halt nur noch wenige von diesen Kakerlaken. Es passiert halt nicht oft, dass du irgendwie jetzt jemanden tötest. Und ja, das entwickelt sich weiter, sind die Kakerlaken...
Aber ich hätte lieber Geld, ohne Scheiß.
Ja, aber es ist halt...
Ich kann auch...
Und die haben aber halt wie so Chips im Kopf, dass die halt auch die ganze Zeit...
Die kriegen sofort einen Orgasmus, sobald sie jemanden töten.
Nee, aber das ist, finde ich, auch die schwächste Folge. Und die letzte Folge habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen, die will ich noch schauen, aber die soll ganz gut sein. Und die ist auch die längste, die geht sogar 1,5 Stunden. Aber Black Mirror Staffel 3, sehr, sehr gut. Ich habe jetzt viel zu lange geredet, jetzt sagst du, Angriff der Killer-Tomaten, komm, jetzt bringen wir uns mal wieder runter auf ein Level, auf das wir auch alle klarkommen. Angriff der Killer-Tomaten.
Ich halte mich mal kurz, weil ich echt auf die Toilette muss.
Ich kann auch eine Pause machen.
Machen wir eine Pause.
Bis gleich.
Pause vorbei. 10 Kilo leichter.
Ich nicht.
Muss mal abnehmen. Also, Angriff der Killer-Tomaten. Aus dem Jahre 1978, also fickt alt.
Einer der ersten wirklichen Trash-Filme, oder?
Ja, und er ist wirklich auch das Meisterwerk aller Trash-Filme. Ich sag nur, der Präsident trifft sich mit dem Verteidigungsstab im Pentagon in einem winzigen Raum, weil einfach alle anderen Zimmer belegt sind und sind so 10 Leute in so einem Raum, wo gerade so der Tisch reinpasst. Und immer wenn jemand was erklären will, um an so ein Whiteboard zu gehen, müssen sie komplett über diesen Tisch drüber klettern. Und da gibt es einen Typen, der heißt Fridolin Tawanake und das ist ein Japaner, der Bayerisch spricht. Aber da passt es einfach. Das ist einfach lustig. Es ist nicht so wie in Baymax. So, das ist nämlich der Ursprung der Idiotie. Und die Prämisse ist halt dahinter, irgendwie die alle Tomaten sind mutiert und fangen an, Leute zu töten in allen möglichen Formen. In Tomatensaft, als Monstertomaten, die rumrollen und die Leute einfach umbringen. Und dann gibt's halt so Szenen wie ein altes Ehepaar, was in ihrem Wohnzimmer hockt und plötzlich kommt so ein riesiger roter Schatten, rollt einmal durchs Bild und so, oh, die Tomate hat Timmy gefressen. Ja, okay. Was gibt's zu essen, Margaret? So richtig komische Szenen einfach nur. Oder es muss auch bestimmt echt Spaß gemacht haben, das zu drehen, weil die halt einfach mit Gewehren auf irgendwelche Tomaten schießen, die auf dem Boden liegen. Und diese Tomaten machen halt so komische Geräusche. Man so. Es ist sehr, sehr lächerlich, aber es ist auch sehr lustig. Aber halt nur die erste, sagen wir mal, halbe Stunde. Danach wird es sehr anstrengend.
Okay. Schade.
Aber er ist trotzdem sehr, sehr lustig. Also die erste halbe Stunde kann man sich echt geben. Die ist so dermaßen stupid. Die muss man gucken. Danach kann man sich entscheiden, aber bis dahin ist es echt verdammt witzig.
Okay, dann kommen wir zu unserer Kategorie. Much more. Es geht um Finding Dory. Oder ganz toll übersetzt, Findet Dory.
Oder praktisch Findet Nemo 1.5.
Ja, so fühlt sich ein bisschen an. Aber
ganz schön. Doch genauso lang, lustigerweise. Fast genauso lang.
Ja, aber wann kam denn der erste? 2003. 13 Jahre. Wow. Und zwar geht es darum, dass Dory verschwindet. Dory ist sehr
nicht direkt.
Naja, gut.
Sie will ihre Familie wieder treffen.
Ja, aber sie suchen sie ja schon. Also sie verschwindet am Anfang schon. Also egal. Es ist ein bisschen ist schon eine andere Story als bei Nemo auf jeden Fall. Aber Dory ist sehr vergesslich. Die hat ein sehr, sehr schlechtes Gedächtnis. Und das begleitet diesen Film. Ja.
Und ganz kurz, und der Vorfilm zu Finding Dory ist ja
mein Gott.
Süßeste.
Der ist, wie gut er aussah.
Erstens das, und er ist so unglaublich niedlich.
Wie süß.
Ich bin ohne Scheiß, ich bin eigentlich wegen diesem Vorfilm ins Kino gegangen.
Der Vorfilm ist super.
War mir scheißegal, aber...
Im Vorfilm geht es um so ein kleines Vögelchen.
Ist so eine Seemöwe.
Genau.
Genau. Und man sieht halt irgendwie so eine Vogelkolonie, die halt irgendwie in der Brandung spielt und sich halt Muscheln gönnt, die halt irgendwie brutal viele Muscheln dort. Und dann sieht man halt so ein Vogelküken. Und die Mutter will halt irgendwie, dass das Kind halt auch mal jetzt nach vorne geht und sich auch mal was zu essen gönnt. Und das Kind ist halt so super schüchtern und es ist halt so ein richtig fluffiges Ja!
Ein fluffiges Jahr.
Ja, genau. Und dann rennt halt so der Mutter hinterher und plötzlich rennen so alle Vögel weg und das Kind rafft so gar nicht, so was gerade abgeht. Und dann kommt ja halt diese Megawelle und spült das Kind einfach weg und es ist vollkommen paranoisiert.
Ja.
Steht im Duden unter F. F wie Flucht.
Okay, ja. Und dann?
Und dann kriegst du irgendwann raus, wie man Muscheln fängt.
Ja, aber es ist sehr, sehr süß und es sieht verdammt gut aus.
Ja.
Und findet Dory
ist. Äußerst.
Findet Dory sieht auch gut aus.
Aber nicht so gut.
Nicht so gut, nee. Ist auch ein Kinofilm.
Ja.
Dauert ein bisschen länger. Aber ich finde die Charaktere, die sie ja diesmal haben, echt ganz cool. Ganz nett. Allein schon, was sie da dann
spielen. Aber so viele neue Sinne sind es nicht. Das sind zwei Robben, ein Kraken, Frank.
Der Wal.
Ja, genau, dann gibt's noch einen Beluga-Wal, der davon überzeugt ist, dass er kein Echolot hat. Genau. Dann gibt's einen normalen Wal, der kurzsichtig ist. Dann so eine Otterfamilie, die super niedlich ist. Mhm. Die, also eine richtig cute Otterfamilie. Dann so zwei Seerobben.
Also sind schon viele neue
Charaktere. Ja, aber über so einen ganzen Film verteilt eigentlich auch wieder nicht, weil... Weiß ich nicht, also ich finde es persönlich nicht.
Nee, ich fand es jetzt auch nicht zu viel.
Nee, aber es sind keine großen Charaktere, sondern es sind nur so Leute, die ganz kurz auftauchen. Ja. So. Und dann gibt's
das war jetzt auch gar nicht schlecht.
Nee, und dann gibt es diese zwei Seehunde und dann gibt es noch diesen richtig, richtig behinderten Seehund,
der
so immer macht. Und dann gibt es noch so Seevögel und noch so einen richtig behinderten Seevogel. Das ist so geil. Wie heißt die denn?
Ich vergessen leider.
Aber die guck, alle so, so ein melodiöses Flöten und er so.
Oh, das war schön laut. Entschuldigung.
Du musst so lachen, es war einfach geil. Es war einfach super lustig.
Also der Film ist auch auf jeden Fall nett. Wenn man Findet Nemo gesehen hat, schaut man den auf jeden Fall und so kann man den auch schauen.
Ja.
Muss den ersten gar nicht gesehen haben.
Nee. Und die Endszene ist sehr schön, wo sie alle vereint sind, während ein Lastwagen von einer Brücke. Der war cool, die Szene.
Ja.
Die Szene war.
Dein Deutsch war auch cool. Was ich noch sagen wollte, also der Film ist jetzt keine große Überraschung, aber ist einfach schön. Ein schöner
Überraschung. Er delivered.
Ja. Wow. Was auf den Punkt gebracht, Tim. Krass. Und so auf den Punkt bringen wir jetzt auch unser Ende. Es ist vorbei.
Das ist nur schwer zu toppen. Doch Felix hat etwas viel seltsamer.
Nach einer etwas längeren Pause sind wir wieder zurück mit dir.
Ich kann das nicht. Mann, ich hab so Bock auf ein Tibet gerade.